Der Politikgeflüster Podcast.
Die Folgen des russischen Angriffskriegs sind auch tausende Kilometer weiter südlich auf dem afrikanischen Kontinent ein Thema. Einige Staaten fürchten eine verschärfte Hungerkrise, andere könnten als Energielieferanten einspringen. Vor diesem Hintergrund war der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz 3 Tage in 3 verschiedenen afrikanischen Staaten, im Senegal und in Niger, in Westafrika und dann am Dienstag noch in Südafrika.
Letzten Sonntag der Auftakt im Senegal, wo große Gasvorkommen auf ihre endgültige Erschließung warten. Senegal ist bereit, die europäischen Märkte mit Flüssiggas zu beliefern, aber zuerst brauchen wir Unterstützung zu besseren Bedingungen als die, die uns derzeit von unseren Partnern angeboten werden.
Ja, das hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Wir haben es gehört, zum einen steigt die Lebenserwartung, das ist im Moment ein ganz wichtiger Faktor, also auch erstmal ein positiver Grund. Es sterben deutlich weniger Kinder unter 5 Jahren, 60% weniger als noch vor 20, 30 Jahren, also das ist erstmal ein großer humanitärer Erfolg. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich die Gründe, warum die Geburtenrate nicht sinkt, und das ist zum einen, dass Mädchen immer noch nicht gut genug ausgebildet werden.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Er soll Kopf der mutmaßlichen rechten Terrortruppe sein, Heinrich der 13., Prinz Reuß. Am Mittwochmorgen hat die Polizei bundesweit im Auftrag des Generalbundesanwalts und des Bundeskriminalamts 25 Personen aus dem Reichsbürgermilieu festgenommen.
Ja, also sogenannte Reichsbürger oder Reichsideologen zweifeln im Wesentlichen die Legitimität und die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland an. Sie glauben also, die BRD gäbe es so nicht und stattdessen sei Deutschland besetzt, wahlweise immer noch im Krieg oder so eine Art Besatzungskonstrukt der Alliierten, zum Beispiel dieses Unternehmen BRD GmbH.
Stellen wir uns mal für einen ganz kurzen Moment vor, das hätte geklappt. Stellen wir uns mal vor, Heinrich, der 13. Prinz Reuß, stürmt dann also mit 50 Verbündeten den Reichstag. Die Bundestagsabgeordneten werden festgenommen und im Keller des Reichstags eingebuchtet. Prinz Heinrich stellt dann im ganzen Land den Mobilfunk ab, damit sich niemand gegen ihn organisieren kann. Alles ein einziges Funkloch, das heißt, die meisten Deutschen merken gar nicht, dass sich was geändert hat. Dann krönt sich Heinrich der 13. selber im Reichstag zum deutschen Kaiser und präsentiert anschließend sein Wunschkabinett. Als Reichskulturminister wünscht er sich Michael Wendler. Als Justizminister Attila Hildmann. Das ist eine Überraschung. Warum Hildmann? Er kennt sich mit Gerichten aus. Umweltministerin soll Beatrix von Storch werden, die als erstes die Sonne verklagt wegen des Klimawandels. Und ach ja, Außenminister soll Gerhard Schröder werden. Ich vermute, er freut sich sehr.
Gerhard Schröder als Außenminister. Das war schon anderer Position deutlich diskutabel in Deutschland. Da hat er noch andere Posten gehabt. Und mit diesem ja kreativen Vorschlag von Extra 3 begrüßen wir euch recht herzlich im Jahr 2023. Und wie 2022 sind auch wir wieder zurück. Juhu. Wir hoffen, dass ihr gut durch die Feiertage gekommen seid, unsere 4-Stunden-Folge da entsprechend euch angehört habt und ja, vielleicht mit guten Wünschen, mit guten Vorschlägen in das neue Jahr gekommen seid. Ja, bevor wir beginnen, ihr habt es im Intro gehört, heute soll es sich um 2 Themen drehen. Einerseits versuchen wir unsere Reihe, wir schauen über Grenzen, wo man noch ganz viele Regionen und Länder sich anschauen könnte, heute abzuschließen, mit einem Blick nach Afrika. Und das klingt schon erstmal verrückt, weil wir sonst immer uns ein Land rausgesucht haben und jetzt ein Kontinent. Darüber werden wir auch unter anderem sprechen müssen, warum das so ist. Und im zweiten Teil gucken wir dann auf die, ja, auf den versuchten Putsch, auf die ReichsbürgerInnenbewegung, auf alles das, was irgendwie mit Rechtsextremismus in Deutschland im weitesten Sinne zusammenhängt. Aber was wäre denn dieser ganze Podcast mit denjenigen, die auch im neuen Jahr hier wieder dabei sind, unsere FlüsterInnen? Und wir haben eigentlich 2 Fragen zur Auswahl gehabt, bis dann jemand aus unserer Runde, man kann ja nicht überlegen, wer, vorgeschlagen hat, dass wir vielleicht beide miteinander verbinden. Und die beiden Fragen, die ich jetzt verbinde, war quasi, wie waren denn eure Feiertage und wie sind die Vorsätze fürs neue Jahr? Und beginnen darf, wie letztes Mal, glaube ich schon, JS.
Jetzt habe ich mich erstmal kurz verschluckt. Das ist auch der Moment, wo ich gerade herausgefunden habe, dass es die letzte Folge ist von Wir schauen über Grenzen. Das finde ich aber schade. Ich dachte, wir machen noch mehr. Aber gut, dann ist es jetzt die letzte Folge. Dann war es das jetzt erstmal. Also wie habe ich meine Feiertage verbracht? Erstmal bin ich so am 20. Dezember gut krank geworden, hatte dann um Weihnachten rum so 41 Grad Fieber. Das war eine coole Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir haben Weihnachten trotzdem gut verbracht, zu viert als Familie. Und dann sind wir zu meiner Oma gefahren, nach Nordrhein-Westfalen. wo wir auch noch mal ein paar Tage waren bei meiner Oma und meinem Onkel. Das ist immer so ein Highlight für mich im Jahr, weil wir sie halt nur zweimal im Jahr eigentlich sehen. Und das wirklich einfach immer richtig, richtig schöne Tage sind, weil ich meine Oma und auch meinen Onkel sehe, weil die sind wirklich mit die besten Menschen der Welt. Von daher, das war super. Und Neujahresvorsätze, ich halte nicht sonderlich viel von Neujahresvorsätzen. Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich den kompletten Monat Januar nur vegan leben möchte. Und habe dann aber nach 0 Uhr erstmal noch ganz viel Käse gegessen, was dann den Plan schon zum Scheitern gebracht hat. Aber ich habe jetzt reduziert auf 5 Tage die Woche vegan und das habe ich auch bis jetzt geschafft. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Neujahresvorsätzen. Ich setze mir immer eher so Ziele, was ich halt erreichen möchte. Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Büchern lesen oder jetzt letztes Jahr war es ein bestimmter Abischnitt oder so. Und dieses Jahr ist es, glaube ich, einfach nur kein Burnout kriegen vom Jurastudium und irgendwie das Semester überleben.
Ja, das klingt solide. Also ja, ich bin Aha. Ich bin nach ein paar Folgen Auszeit jetzt auch endlich wieder dabei. Freue mich sehr darüber. Und ja, meine Feiertage verbringe ich jedes Jahr identisch. Ich feiere mit meinen Eltern, meinem Bruder zusammen, ganz in kleiner Runde. Wir kochen alle unsere Lieblingsgerichte zusammen. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Und was die Neujahrsvorsätze betrifft, habe ich mir auch eher eine Art Bucketlist erstellt, wie JS das bereits gesagt hatte. Also bestimmte Ziele, die ich dieses Jahr erreichen möchte. Und eins davon ist es, dass ich mein erstes Praktikum erfolgreich absolvieren möchte. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das beginnt in wenigen Wochen. Und außerdem im Sommer umziehen möchte. Das wird ein Abenteuer für mich. Und da hoffe ich, dass ich alles bis dahin erreiche, was ich mir wünsche für das Jahr. Kleinigkeiten sind auch dabei, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Insofern, ja, hoffe ich erstmal, dass die beiden Sachen gelingen.
Mich kennt man vielleicht unter RB. Also meine Weihnachten, also meine Feiertage waren relativ oder vergleichsweise langweilig. Ich bin zu Hause geblieben, meine engere Verwandtschaft hat mich besucht, also meine Familie natürlich. Und dort haben wir dann die ersten beiden, also Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag zusammen verbracht. Den engeren Kreis habe ich dann am 30. auch wieder gesehen zum Geburtstag meiner Oma. Und dann war das ja auch schon vorbei. Ich muss auch sagen, also nicht, dass ich nicht viel von Vorsätzen halte, aber ich habe keine, dafür bin ich zu unkreativ. Also ich kann da leider nichts beisteuern dazu. Ich konzentriere mich einfach darauf, auch zu überleben. Das Jahr wäre dann schön, aber na, mal gucken.
Hallo, hier ist LB. Und meine Feiertage waren an sich ganz schön. Das Problem ist, ich war an 2 von 3 Weihnachtsfeiertagen leider krank. Ich konnte immer, wenn ich was gegessen habe, hat mein Magen extrem geschmerzt und ich konnte einfach nur liegen, was natürlich auch gerade an Weihnachten, wo es so viel schönes Essen gibt, ein bisschen traurig ist. Hat sich dann aber wieder gelegt. Ja, und Silvester hatte ich einen kurzen Schock, weil unser Kater nicht aufgetaucht ist und unsere Nachbarn haben von dem Moment an, wo es dunkel war, bis, ich glaube sogar 2 Uhr morgens geböllert. Aber der Kater kam dann am nächsten Tag wieder und war so wie sonst auch. Und zum Thema Neujahrsvorsätze muss ich allen, die vorher was dazu gesagt haben, auch einfach zustimmen. Ich habe selber keine. Ich weiß nicht, warum ich welche machen sollte. Ich bin zu unkreativ dafür und ich halte auch ehrlich gesagt nicht viel davon. Weil wenn man einen Neujahrsvorsatz muss ja eigentlich schon im nächsten Jahr, muss ja die Idee dafür schon gekommen sein. Und warum setzt du es dann nicht gleich in dem Jahr um, wenn die Idee kommt? Also wenn es jetzt nicht gerade um 23.59 Uhr die Idee kommt, dann muss es doch eigentlich funktionieren. Aber gut.
Hallo, hier ist HA. Ich habe meine Feiertage auch nichts Besonderes gemacht. Ich war einfach bei meiner Familie. Und zum Thema Neujahrsvorsätze. Also ich habe mir halt vorgenommen, dass ich besser darin werde, Grenzen zu setzen und auch für mich mehr einzustehen. Aber natürlich möchte ich immer noch anderen Leuten helfen und mich für sie einsetzen. Also es ist ziemlich allgemein, aber das ist halt so mein neues Vorsatz.
Hi, hier ist HK. Ja, Weihnachten habe ich mit meiner Familie verbracht. Ich habe eine wahnsinnig große Familie und darum war ich alleine schon an Weihnachten bei zwei Teilen der Familie unterwegs. Und ja, so hat sich das dann bis über Silvester erstreckt. Ich habe sozusagen eine Deutschlandtour gemacht bei diesem Zeitraum. Ja, ein bisschen chaotisch bei mir immer, aber da muss man dann durch, wenn man eine große Familie hat. Und mein Neujahresvorsatz ist tatsächlich Sport, wie jedes Jahr. Das ist tatsächlich etwas, was ich bislang mehr oder weniger umsetzen konnte, aber vielleicht klappt es dieses Jahr.
Hallo, hier ist LZ, wie immer die Letzte. Naja, auf jeden Fall entschuldige ich mich im Vorhinein schon mal für meine Audioqualität, weil mein Laptop nicht da ist und ich das zu spät gecheckt habe, dass ich mir vielleicht einen Adapter bestellen sollte. Genau, wie habe ich die Feiertage verbracht? Erstmal war ich krank und hatte eine Mittelohrentzündung über Weihnachten, wie ich schon gefühlt die letzten 3 Monate krank war, was super nervig ist. Und dann habe ich an Heiligabend die Zeit mit meiner Familie, also im engsten Kreis, meinem Bruder und mit meinen Eltern verbracht. Und dann sind wir weiter zur Familie gefahren nach Bayern. Und an Silvester habe ich unter anderem mit JS reingefeiert. Genau, und zum Thema Vorsätze. Ich habe auch nicht wirklich viele, weil ich finde, man braucht kein neues Jahr dafür. Aber ich habe eine Sache, die ich auf jeden Fall wieder erreichen will. Und das ist bei mir auch gerade ziemlich Priorität. Und zwar, dass ich wieder glücklich werde und auch vor allem wieder gesund.
Oh ja, das wünscht sich, glaube ich, jeder. Vermutlich auch Hans, denn der war ja in der Aufnahme vor dem, also Jahresrückblicksfolge quasi nicht dabei. Es gab so böse Stimmen, die haben gesagt, mit Hans wären es 5 Stunden geworden. Hans, erste Frage, hast du deine OP gut überstanden? Und zweitens, also wer in den Aufwachen-Podcast reingehört hat mit Thilo und Stefan, da hast du das schon geschildert, ich will es ja nochmal kurz aufbringen. Du hast dich ernsthaft und so operieren lassen, dass du die ganze OP mitbekommen hast, richtig?
Ja.
Ist das nicht ein bisschen, Entschuldigung, der Ausdruck, weird?
Nein. Also es war so, ich habe das ja nicht einfach aus Jux und Dollerei gemacht, sondern ich habe mich vor dieser Operation, war eine Knieoperation, unterhalten mit Ärztinnen und Ärzten meines Vertrauens, mit dem Operateur, ging es um die Frage, welche Art von Narkose macht man. Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten. Einmal ist die Vollnarkose, wo man gar nichts mitkriegt. Das zweite ist die Möglichkeit einer lokalen Betäubung. Das ist dann aber ein bisschen mehr, als dass nur das Knie betäubt wird, sondern bei lokaler Betäubung, das geht unten über die Wirbelsäule. Da ist praktisch die untere Hälfte des Körpers ist nicht mehr existent. Und ich habe mich dafür man ist voll wach, die Sinne sind aufmerksam, man kriegt mit, was passiert, man kann agieren, man kann reden. Und der Sinn, weswegen ich mich dann entschieden habe für diese nur Teilbetäubung des Körpers, ist ein doppelter oder ein dreifacher eigentlich. Der eine ist, bei Vollnarkose atmest du nicht mehr selbst. Da wird deine Atmung von Maschinen bewegt. Das zweite ist, du bei Vollnarkose bekommst du wesentlich mehr Medikamente rein und das Ausleiten, der Abbau, also das sozusagen wieder voll zurückkommen, dauert wesentlich länger, ist auch für einen Organismus wesentlich beanspruchender. Und das dritte ist, wenn man so will, berufsbedingt, der Journalist möchte gerne mitkriegen, was da so mit ihm passiert. Und deswegen sah das Szenario, wie gesagt, das war alles mit Ärzten abgesprochen und die haben alle gesagt, wenn das eine medizinische Option ist, wenn die sagen, diese Teilnarkose, dann mach das. Ist in jeder Hinsicht besser. Also habe ich das gemacht. Und dann war das Szenario eben so, dass sie gesagt haben, ja, okay, Sie müssen ja nicht unbedingt sehen, was da passiert. Wir können Ihnen aber eine Videobrille geben und da können Sie dann einen Film Ihrer Wahl sehen. Viele, die das machen, gucken sich dann gerne Naturdokus und so an. Habe ich gefragt, was ist denn noch im Angebot? Ja, wir haben zum Beispiel Mission Impossible von Tom Cruise. Da habe ich gesagt, dann nehme ich den, weil den habe ich schon gesehen. Wenn ich da zwischendurch irgendwas versäume, da kommt man ja schnell wieder rein. Und so war es dann. Ich habe dann da gelegen, war von der Hüfte abwärts nicht mehr existent, habe in der Videobrille Tom Cruise in seinen Action-Stunts gesehen und gehört und habe mit den Ohren mitbekommen, was da so im Knie passierte. Und das hörte sich an wie in einer Heimwerkerwerkstatt. Also da wurde gebohrt und gefräst und gesägt. Und ich habe mich auch mit dem Operateur unterhalten. Das war sozusagen eine teilnehmende Selbstbeobachtung. Und ich fand, das war alles ganz prima so. Ich bin dann eben auch relativ schnell, so wie es sein sollte, wieder aus der Narkose rausgekommen. Also man ist dann ja mit anderen zusammen in dem Aufwachraum. Und Menschen, die deutlich vor mir gekommen waren mit Vollnarkose, die lagen da. Ich bin nach einer Stunde raus, weil alles fein war. Und die lagen da immer noch und wurden erst ganz, ganz, ganz allmählich wach. Von daher denke ich, das war alles gut so.
Gut, Hans. Alles überstanden. Du bist wieder fit. Das ist das Wichtigste. Schön, dass du wieder da bist. Hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr, bevor wir dann endlich inhaltlich starten?
Nein. Also ich sage erstmal, wie waren meine Feiertage? Luxuriös. Weil ich finde, der größte Luxus, den wir als Menschen haben, ist Zeit, die ja, ob wir wollen oder nicht, verrinnt. Sie verrinnt einfach. Wir können dieses Stundenglas des Lebens, der Zeit, wo die Sandkörner durchrinnen, kann keiner von uns anhalten. Und der größte Luxus besteht für mich eigentlich darin, sich von dieser verrinnenden Zeit nicht zu irgendwas unter Druck setzen zu lassen. Also nicht zu sagen, oh Gott, die Zeit verrinnt und schon wieder eine Stunde weg und da muss ich doch irgendwas machen. Nein, sondern zu sagen, im Zweifelsfall sage ich einfach, ich mache gar nichts. Ich gucke der Zeit beim Vergehen zu und das beschäftigt mich und das ist ein großer Luxus, wenn man sich das leisten kann. Und so waren meine Feiertage. Vorsätze habe ich auch nicht, bis auf eigentlich die Selbstverpflichtung, die Dinge, die ich mache, egal ob es beruflich, privat oder sonst was ist, möglichst gut und möglichst wenig schlampig zu machen.
Guter Vorsatz. JS, wolltest du was nachfragen zur OP? Interessieren dich Details?
Nee, also jetzt nicht brennend. Das würde ich dann, wenn dann nochmal später klären. Aber ich wollte fragen, was Ihre Vorsätze sind. Ehe Sie jetzt hier schnell den Ball weiterspielen.
Ja, ich habe gedacht, ich komme drum herum.
Metaphern zu reden.
Ja, das benutzen wir ja sehr häufig hier, ne? Die Fußballmetaphern. Ach, tatsächlich. Also ich nehme jedes Jahr vor, da wo es geht, gesünder zu leben. Ich würde nicht sagen, dass ich komplett ungesund lebe, aber es gibt so Punkte, wo man, glaube ich, gesünder leben kann und Sachen besser machen kann.
Weniger Cola.
Ich trinke tatsächlich Cola Zero. Aber ja, stimmt. Wäre auch ein Ansatz, hast du recht. Aber es wäre ein erster Punkt, ja. Tatsächlich. Ich bemühe mich, da wo ich mich bemühen kann. Und das wäre so ein Vorsatz. Bisher halte ich es auch ganz gut ein, aber man wird sehen, wenn die stressige Zeit kommt, ob man es dann noch schafft, immer das so durchzuziehen, was man sich so wünscht. Fraglich. Gut, sehr schön. Herzlichen Dank für die Nachfrage. Und dann lasst uns inhaltlich starten. Unser Gast wartet schon die ganze Zeit brennend. Und das, obwohl er ja von ganz weit weg zugeschaltet ist unter schlechtesten Bedingungen. Ja, wie angekündigt, wollen wir heute den Blick nach Afrika werfen. Im Zuge unserer Reihe, wir schauen über Grenzen. Das soll jetzt nicht der Abschluss der Reihe für immer und ewig sein, sondern erstmal für jetzt sein, wenn man so möchte. Und da bietet sich dieser Blick vielleicht schon an, weil es in Deutschland, ehrlich gesagt, ein wenig betrachtetes Thema ist. Also wenn ich einfach nur mal bestimmte Länder klassisch gegoogelt habe, finde ich zwar ein paar Berichte, so ist das nicht, aber meistens sind sie relativ alt. Wenn ich Afrika eingebe, finde ich irgendwelche allgemeinen Berichte, also lange nicht medial so präsent, wie es vielleicht präsent sein sollte und wie es notwendig ist. Deshalb sprechen wir heute drüber und ich bin sehr dankbar, dass wir einen Gast gewinnen konnten, der gerade in Südafrika tätig ist, journalistisch, und da werde ich gleich nochmal genauer sagen, was er genau macht. Und besonders dankbar bin, weil er unter schlimmsten technischen Bedingungen, die ihm gerade da um ihn herum sich bewegen, mit Internetproblemen hier und da trotzdem das heute möglich gemacht hat. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Bei uns heute zu Gast ist Richard Klug. Hallo, Richard.
Hallo nach Werder. Hallo zum Politikgeflüster.
Ja, sehr schön.
Ich würde auch gerne sagen, was ich an Weihnachten gemacht habe, ganz kurz. Wir haben hier Sommer gerade. Wir saßen also an Weihnachten mit Freunden zusammen auf der Terrasse bei 26 Grad und haben ganz normal gegessen, geredet und getrunken. Und ich habe in der Tat auch einen Vorsatz für das neue Jahr. Ich wünsche mir nämlich mehr Gelassenheit und ich wünsche mir für mich mehr Gelassenheit, vor allem was die ständigen Stromausfälle in Südafrika betrifft. Seit vielen, vielen Monaten fällt überall in Südafrika, auch bei uns zu Hause, jeden Tag zwischen 6 und 8 Stunden der Strom aus. Der Grund ist ein furchtbares Missmanagement seitens der südafrikanischen Regierung und der Behörden und des Stromerzeugers mit alten Kraftwerken, bis hin zu Sabotage von Kraftwerken. Das heißt, wir haben mehrere Stunden jeden Tag Stromausfall und ich habe mich in den letzten Monaten ganz furchtbar darüber aufgeregt und mein Vorsatz für das nächste Jahr ist, dass ich mich nicht mehr so sehr darüber aufrege, sondern gelassener werde. Also, ich lebe in Johannesburg mit meiner Frau. Ich bin der ARD-Fernsehkorrespondent für das südliche Afrika. Ich mache das schon zum zweiten Mal. Ich war von 2006 bis 2010 schon mal Fernsehkorrespondent, habe also im Jahre 2010 die Fußballweltmeisterschaft, die erste Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden hier miterleben können, was sehr spannend war. Und ich hatte das unglaubliche Glück, noch Nelson Mandela persönlich kennenlernen zu dürfen, was das Highlight meiner gesamten journalistischen Laufbahn war. Wir haben in der Tat ein Stück für die Tagesschau damals gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie dieses Stück zustande gekommen ist nach dem Interview, weil ich nach dem Interview eigentlich auf Wolke 7 geschwebt bin und keine Erinnerung mehr habe daran, was ich eigentlich gemacht habe an dem Tag. Aber irgendwie muss ich dieses Stück für die 17 Uhr Tagesschau und dann für die 20 Uhr Tagesschau noch zustande bekommen haben.
Das habe ich auch in deinem Bericht gelesen, der auf bei ARD, also so wenig die ARD über ihre Journalisten verrät. Über dich gibt es da auch einen längeren Bericht, wo du genau das geschildert hast, diesen GWM quasi und dieses Gespräch mit Nelson Mandela, also passt genau zu dem, was da dargestellt ist. Du bist ja jetzt für den südlichen Bereich von Afrika zuständig, in Südafrika sitzend. Das heißt also, wenn wir heute über Afrika sprechen, bist du ja besonders auf diesen Bereich so ein bisschen fokussiert oder bist der, den du quasi journalistisch begleitest. Trotzdem vielleicht so als kleine Eröffnungsfrage, wenn wir auf Afrika schauen mit so einer typisch eurozentrischen Brille, dann ist Afrika immer so gefühlt das Land der Armut, der ja extrem wirtschaftlichen Unterschiede, der Ressourcen, die wir gerne für uns nutzen wollen und. Dieses Bild ist natürlich völlig falsch, ist mir schon klar. Wie würdest denn du jetzt, wenn ihr die Tagesschau dich bitten würde, versuch mal in einen kurzen Einspieler uns klarzumachen, was ist Afrika heute, vor allem in den Bereichen, die du kennengelernt hast. Wie würdest du es beschreiben?
Dann würde ich ablehnen, weil in einem kurzen Ausschnitt kann man Subsahara-Afrika, müssen wir auch mal unterscheiden. Es gibt ja auch noch Nordafrika, das aber in seinen ganzen Ländern, die es da gibt, Mauretanien, Algerien, Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten, wird es zur arabischen Welt gezählt. Und das andere heißt Subsahara-Afrika. Das sind immerhin auch noch 49 Länder, die den Vereinten Nationen angehören. Und dazu sagen, ganz kurz, wie schätzt du die Lage dort ein, ist unmöglich. Es ist so unmöglich, wie zu sagen, sag mir mal kurz, Norwegen und Italien und Griechenland, wie ist da die Lage? Das kann man nicht beantworten, weil die Lage ist vollkommen unterschiedlich. Die Lage ist wirklich vollkommen unterschiedlich. Ich habe vor vielen Jahren Journalistenausbildung gemacht im Senegal. Dort haben wir Teams, Kamerateams aus der ganzen, vom ganzen afrikanischen Kontinent eingeladen, dort mal hinzukommen. Dort kamen auch Südafrikaner, dort kamen Leute aus Kenia, dort kamen Leute aus Ghana an. Denen ging es im Senegal sehr viel schlechter als mir, weil im Senegal viele Menschen sich über die Sprache und auch über die alte Kolonialsprache identifizieren. Und das ist halt nun mal Französisch. Und die Südafrikaner, die da ankamen, sprachen halt nun mal kein Französisch und die Ghana auch nicht und die Kenianer auch nicht. Und denen ging es im Senegal ganz, ganz furchtbar. Die wurden dort angefeindet. Während ich, der ich nun Französisch spreche, eigentlich wie ein Fisch im Wasser war. Dieser Kontinent ist so vielfältig. Subsahara ist so vielfältig, dass ich einen solchen Vorschlag, den du gerade eben skizziert hast von der Tagesschau, rundweg ablehnen würde. Es gibt keinen kurzen Überblick darüber, wie es in Afrika ist. Unmöglich.
Sie haben eben gesagt, Land Afrika. Ich glaube, das sagt auch schon wieder alles aus. Das ist ja Kabisch, Sie meine ich jetzt. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich das gesagt habe. Und ich glaube, allein das zeigt schon, wie wenig man sich mit diesem Kontinent auseinandersetzt. Ich glaube, ein Großteil der Deutschen könnte nicht mal die Hälfte der Länder in Afrika aufzählen. Von daher, ich habe mir letztes Jahr mal als Ziel gesetzt, alle Länder der Welt auswendig zu lernen und habe es auch geschafft. Und ich war überrascht, wie viele Länder es in Afrika gibt, von denen ich noch nie gehört hatte. Und bin mir sicher, ein Großteil der Deutschen auch nicht. Von daher, schlagen Sie mal einen Atlas auf oder googeln Sie mal. Sie werden überrascht sein. Was ich nur noch sagen wollte, ist, dass diese Frage allein ja auch schon so eine super eurozentristische Sicht auf diesen Kontinent darstellt, weil man regt sich in Europa immer auf, wenn Amerikaner eben sagen, ich war in Europa, bla bla, dann kommen, wenn man das auf TikTok irgendwo sieht, kommen 500 Kommentare drunter. Europa hat so viele Länder, bla bla bla, es gibt Riesenunterschiede zwischen den Ländern, kulturelle, sprachliche, was ja auch alles der Wahrheit entspricht. Aber diese Vielfalt ist ja in Afrika noch viel, viel größer, von daher sich anzumaßen, diesen Kontinent als ein Gesamtgebilde zu beschreiben, ist wirklich schwierig.
Hans, du kannst gerne gleich ergänzen, wenn ich...
Ja, ich möchte Richard was fragen. Zu meinen journalistischen Wegbegleitern, teilweise Vorbildern und auch guten Freunden, gehörten unter anderem zwei frühere Südafrika-Korrespondenten der ARD, Thomas Roth und noch davor Uli Kienzle. Und ich bin ebenfalls gut bekannt mit einem BBC-Kollegen, der lange Zeit in Südafrika auch gearbeitet. Da war viel Austausch. Und ich war selber ein paar Mal sozusagen auf diesen Ministerbegleitungstrips, da hopst man dann mal ein, zwei Tage hier rein und da raus. Und die, sowohl die Erfahrung der Gespräche als auch die eigene bescheidene war, dass in der Tat, wie du gesagt hast, es ist völlig unmöglich, Afrika als Ganzes in Kurzform zu beschreiben. Meine Frage wäre jetzt aber an dich, siehst du eine Möglichkeit, so etwas wie eine grobe Orientierung zu geben, welches sind die wesentlichen Strömungen oder auch Besonderheiten oder Probleme, die diesen so vielfältigen Kontinent ausmachen? Geht das?
Das geht mit Ausnahmen. Das ist vor allem raus aus der Armut kommen. Das ist vor allem endlich ein funktionierendes Bildungssystem zu haben. Das ist vor allem endlich dieser ausufernden, immensen, riesigen Korruption Herr zu werden, die es in sehr, sehr vielen Ländern gibt. Auch da gibt es Ausnahmen. Botswana ist ein Erfolgsmodell. Das ist hier in unserem Berichtsgebiet. Das ist natürlich ein kleines Land. Auch da gibt es Korruption natürlich. Aber die schaffen es mit ihrem Wirtschaftsmodell einigermaßen aus der Armutsfalle rauszukommen. Das ist ein Land mit sehr viel Tourismus. Die haben sich dafür entschieden, hochpreisigen Tourismus anzubieten. Der wird sehr gut angenommen. Die haben natürlich auch sensationelle Naturschutzgebiete, die man besichtigen kann. Also das ist ein Erfolgsmodell. Ruanda in Ostafrika, manchmal wird es auch zu Zentralafrika gerechnet, also an den großen Seen oben, ist zumindest wirtschaftlich ein Erfolgsmodell. Die machen das ganz gut zum Preis einer zum Teil brutalen politischen Unterdrückung. Da ist nicht viel mit Opposition. Aber wirtschaftlich ist es ein Erfolgsmodell. Andere Länder kämpfen. Die kämpfen richtig. Ich meine, ich bin jetzt hier in einem der kleinsten Länder Afrikas, in Lesotho. Das ist dieser Staat, der vollkommen von Südafrika umschlossen ist. Der ist ungefähr so groß wie Belgien. Da leben 2,2 Millionen Menschen. Und die Hälfte davon lebt unterhalb der Armutsgrenze, wie sie von den Vereinten Nationen definiert wird. Das heißt also, sie haben unter 2 US-Dollar pro Tag, um zu leben. Wir haben gestern und vorgestern in einem Dorf hier gedreht. Wenn ich da die Menschen gefragt hätte, glaubst du, dass du arm bist, weil du nach Vereinten Nationen Maßstäben nur unter 2 US-Dollar pro Tag hast, dann hätten diese Leute mir gesagt, was weiß denn ich? Ich glaube, ich bin schon arm, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen US-Dollar gesehen. Die haben kein Geld. Das sind Subsistenzfarmer. Das heißt, Leute, die das, was sie essen, das, was sie verbrauchen, selber anbauen. Hier gibt es kaum kommerzielle Landwirtschaft. Hier gibt es eine einzige Industrie, das ist Textilindustrie. Hier gibt es eine unglaubliche Arbeitslosigkeit. Und man fragt sich, wie soll dieses Land jemals aus der Armut rauskommen? Das ist eben in Botswana, Entschuldigung, das jetzt auch nicht so weit weg ist, vollkommen anders. Das ist auch in Ruanda vollkommen anders. Aber hier in Lesotho ist es eben so. Die Armut ist immens. Und ich sehe jetzt auch keinen schnellen Weg, um da rauszukommen.
Gibt es denn irgendwelche, schon bei mir auch gerade, gibt es irgendwelche Faktoren, die das mit fördern? Du hast ja gerade beschrieben, dass die Situation in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Und man hat ja wieder aus dem europäischen Blick oft dieses Bild vor Augen, dass Afrika ein Land ist, wo politisch alles sehr instabil ist. Also dieser Begriff der Failed States wird ja quasi auf viele afrikanische Staaten zugeschrieben. Ist das auch mit ein Grund, warum sie wirtschaftlich so schlecht dastehen in dem Gebiet, was du betreust? Oder gibt es noch andere Faktoren, wie eben, welche Ressourcen haben sie grundsätzlich? Wie ist die Sozialstruktur? Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle, wenn du das so in diesem Blick einmal zusammenfassen würdest?
Sie haben schon wieder gesagt, dass Afrika ein Land ist.
Ich habe afrikanische Staaten gesagt, oder?
Erst Land. Staaten.
Gut, ich achte drauf, sorry.
Der Kontinent.
Das geht so nicht. Nein, alles
also, gut. Angola, ganz im Westen unseres Berichtsgebiets, ist ein relativ stabiles politisches Land. Es ist offiziell eine Demokratie. Die Vereinten Nationen haben alle Wahlen, die da stattgefunden haben, zähneknirschend als, ja, geht schon, können wir akzeptieren, haben sie das eben akzeptiert. Es ist trotzdem eine Autokratie mit politischer Unterdrückung, mit einem großen Anteil von armen Leuten, auch dort, bis zu 40%, die unter der Armutsgrenze leben. Aber die begehren nicht auf. So, können wir nun so ein Land als stabil bezeichnen? Politisch? Ja, da wird in der nächsten Zeit nicht viel passieren. Da wird es keine Aufstände geben, weil die kamen 1975 aus der Kolonialzeit raus. Portugiesen waren dort die Kolonialmacht. Dann haben die geschlagene Jahre bis zum Jahr 2002 seit 1975 einen Bürgerkrieg geführt, untereinander, wer jetzt hier die Macht übernimmt. Und seit 2002 herrscht dort die ehemalige linksgerichtete Partei MPLA und ist bis heute an der Macht und hat sich wegen des riesigen Ölreichtums dieses Landes einfach stabil gemacht und hat es geschafft, dass niemand dagegen aufgestanden ist. Auf der anderen Seite des Kontinents, auch im südlichen Afrika, erleben wir derzeit das Gegenteil. Dort ist Mosambik. Das ist auch eine ehemals portugiesische Kolonie, auch 1975 in die Unabhängigkeit entlassen. Die haben dann noch 20 Jahre lang auch gegeneinander gekämpft. Wer gewinnt hier jetzt eigentlich? Wer kriegt hier die Macht? Und dann sind sie jahrelang ein relativ armes Land geblieben, viel mit Nichtregierungsorganisationen, mit viel Entwicklungshilfe einigermaßen über Wasser gehalten. Und dort hat man vor ein paar Jahren jetzt an der Küste, oben im Norden, Indischer Ozean, vor der Küste die zweitgrößten Erdgasvorkommen der Welt gefunden. Nach Russland, vor Katar, die zweitgrößten Erdgasvorkommen der Welt. Wer beutet das nun aus? Die Mosambikaner selber haben keine Energiegesellschaft. Wer beutet das aus? Das beutet die französische Total Energie aus, die italienische Eni und der US-amerikanische Konzern Chevron. Wer bekommt das Geld? Die drei genannten Firmen. Wer bekommt noch Geld? Die Regierung in Maputo, die ist von dem Ort, wo das Erdgas gefunden wurde, 2500 Kilometer entfernt. Dort kriegen die Politiker ihre Bestechungsgelder. Wer bekommt nichts? Die Bevölkerung vor Ort. Daraufhin sind die vor einigen Jahren zu den Waffen gegangen. Die haben einfach einen Aufstand gemacht, der bis heute andauert und der ein ganz brutaler Aufstand ist. Der anfangs ein Aufstand war von ein paar tausend jungen Nordmosambikanern, die einfach dagegen waren, dass die Bevölkerung im Norden Mosambik nichts von diesem Wohlstand bekommt. Sehr schnell, und das geht in Afrika, auch in Afrika, sehr schnell hat der Islamische Staat diese Aufständischen gekapert. Die nennen sich jetzt alle selber islamistische Aufständische. Und auch die CIA, die amerikanische, US-amerikanische CIA, nennt sie islamistische Aufstände. Das ist zu bezweifeln. Ich glaube, das sind sie nicht alle, aber sie nennen sich halt selber so. Das heißt, wir haben die gleiche Situation. Rohstoffreich. Auf der einen Seite, weil es noch aus der Zeit der Kolonialzeit kam, einigermaßen Stabilität, weil diese Regierung in Angola sich eben halten kann. Auf der anderen Seite, am Indischen Ozean, wackelt die Regierung Mosambiks und ein Land, das eigentlich zu den reichsten Ländern der Welt gehören könnte, gehört weiterhin zu den ärmsten Ländern der Welt. Und die ganzen Europäer haben ihre ganzen Anstrengungen, dort Erdgas zu fördern und zu verflüssigen, eingestellt. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die auch noch auf der gleichen Basis beruhen, nämlich auf Rohstoffreichtum, was sowohl ein Segen für den ganzen afrikanischen Kontinent ist und gleichermaßen ein Fluch ist. Zwei Beispiele, ausgerechnet noch zwei ehemals portugiesische Kolonien, wo das eine zur Stabilität geführt hat und das andere vermutlich in einen Bürgerkrieg führen wird. Das wissen wir noch nicht. Aber es kann sein, dass es in einen Bürgerkrieg führen wird. So kompliziert sind die Sachen hier auf diesem Kontinent. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele anführen. Der berühmteste ist natürlich der Kongo im Osten mit seinen ganzen Rohstoffen, die es da gibt. Südafrika hat ähnliche Geschichten. Das sind aber alles Länder, die haben alle politische andere Entwicklungen. Den Kongo kann man politisch nicht mit Südafrika vergleichen. Aber alles, was Energie, alles, was Rohstoffe betrifft, macht diesen Kontinent potenziell sehr reich und potenziell sehr instabil.
Falls sich noch andere darauf beziehen wollen, können Sie gerne Vortritt haben. Das sehe ich mal als Nein an. Sie haben ja jetzt schon die groben Stimmungen dargestellt und am Anfang auch dann eben die Einteilung von Afrika in ganz groben, also eher arabisches und Subsahara-Afrika. Gibt es denn im Subsahara-Raum auch gewisse Gebiete, die man einteilen kann? Also zum Beispiel wirtschaftlich gesehen, also oder eben auch sozialpolitisch oder in der Richtung?
Die große Ausnahme ist Südafrika. Die große Ausnahme ist in vieler Hinsicht Südafrika, weil Südafrika eine vollkommen andere Geschichte hat als viele, viele andere Staaten Subsaharas. Die großen Kolonialmächte waren in Subsahara Großbritannien, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Portugal und in einer Ausnahme dann noch Belgien, nämlich mit dem Kongo und mit einer ganz kleinen Ausnahme, die nicht so wichtig ist, Äquatorialguinea, wo die Spanier waren. Die sind alle in den 60er Jahren unabhängig geworden. Die haben das auch alle anders gemacht, die Kolonialmächte. Die Briten sind mehr oder weniger einfach weggegangen. Und dann die Länder sich selbst überlassen. Die Belgier im Kongo sind vollkommen unwillig gegangen und haben das hinausgezogen. Und als sie dann merkten, es geht nicht mehr, sind sie knall auf Fall innerhalb von wenigen Wochen einfach abgezogen und haben das Land sich selbst überlassen und das Land ist im Chaos gelandet. Die Portugiesen haben auch eher unwillig das alles verlassen. Das heißt, all diese Geschichten, wie die Kolonialmächte mit ihren ehemaligen Kolonien umgegangen sind, kennzeichnen auch das, wie es den Kolonien danach ergangen ist. Und die große Ausnahme ist halt Südafrika, weil Südafrika war seit 1948 keine Kolonie mehr. Selbst unter den Engländern war es keine richtige Kolonie. Das war ein Protektorat gewesen, das nicht die gleichen Rechte hatte wie eine Kolonie. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Und dann gewannen 1948 die Buren. Die Buren sind ehemalige niederländische Siedler, die seit dem 17. Jahrhundert in dem Gebiet eben gesiedelt haben. Die haben da die Macht übernommen. Diese Menschen seit 1948 haben sich nicht als Kolonialherren gesehen. Die haben sich als Afrikaner gesehen. Die nennen sich bis heute noch Afrikaner, wenn man es denn auf Burisch oder auf Afrikaans, wie die Sprache heißt, ausspricht. Das heißt, das sind keine Leute gewesen, die gesagt haben, ja, wir kommen jetzt hier aus England, wir kommen jetzt hier aus Frankreich, wir kommen jetzt hier aus Portugal, wir beuten das jetzt hier mal aus, wir nehmen das Land ein, wir besitzen das alles, wir nehmen die ganzen Rohstoffe zurück zu uns nach Hause und werden reich, wie es eben in Großbritannien und in Frankreich zum Beispiel geschehen ist. Die Niederlande oder die niederländische Krone damals hatte gesagt, uns interessiert das überhaupt nicht. Wir wollen da unten keine Kolonie machen. Aber Tausende von Bauern sind da hingegangen und haben dort, das war nach dem 30-jährigen Krieg, das ist lange her, und haben dort dann ihr Glück versucht. Und hunderte Jahre später bekommen diese Leute dann die Macht. Das heißt, Leute, die sagen, wenn es schief geht, gehe ich nicht zurück nach Holland oder in die Niederlande. Das war nie mein Land. Ich bin Afrikaner. Deswegen haben die sich wirklich verbissen in diesen Südzipfel des afrikanischen Kontinents und haben gesagt, ich gehe hier nicht weg. Und es gibt zwei Länder, die sind ganz zum Schluss erst demokratisch geworden, jetzt aus unserer demokratischen, westlich-demokratischen Sicht. Das sind eben Südafrika, 1994, erste demokratische Wahlen. 1994, da waren die anderen afrikanischen Länder alle schon 30 Jahre unabhängig. Und dann Namibia, das eben bis 1994 noch unter südafrikanischer Kontrolle stand. Auch die wurden dann erst unabhängig. Und das macht bis heute einen Riesenunterschied aus im Denken der Menschen. Und zwar im Denken der Menschen aller Hautfarben, aller Herkünfte, aller sozialen Schichten. Südafrika ist ein so unglaublich spannendes und schwer zu erklärendes Land und nicht zu vergleichendes Land mit anderen afrikanischen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir hier ins Detail gehen wollen, wie Südafrikaner auch in anderen afrikanischen Ländern angesehen werden, und zwar egal, welche Hautfarbe sie sind. Und wie Südafrika sich selber sieht, das ist die größte Regionalmacht, die wichtigste Regionalmacht auf dem afrikanischen, in Subsahara-Afrika. Ja? Ich rede jetzt also nicht von Ägypten oder so. Und die spielen in diesem Mächtegleichgewicht, das jetzt übrigens wieder zurückkommt, diesem Mächtegleichgewicht oder Ungleichgewicht, das es während des Kalten Krieges gab, nämlich dass der ganze schwarzafrikanische Kontinent ein Stellvertreterkrieg war zwischen damals den USA oder generell dem Westen und der Sowjetunion oder generell dem Warschauer Pakt. Da wurden viele Stellvertreterkriege gefochten in Angola, in Mosambik, in vielen, vielen Ländern. Und das kommt jetzt ohne Waffengewalt wieder, habe ich so den Eindruck, durch den Ukraine-Krieg. Ich sage gerne Krieg, während man hier in Südafrika eher immer von Konflikt spricht. Aber ich bleibe bei Krieg. Hier sagt man, wir bleiben neutral. Wir sind weder für die Ukraine, noch sind wir für Russland. Und das ist gelogen. Südafrika ist eindeutig, die Politik in Südafrika ist eindeutig für Russland. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, mit der Vergangenheit, mit der Kolonialisierung, mit dem, wie sich auch viele westliche Regierungen seit Jahren wieder verhalten, was Afrika betrifft, nämlich, dass sie es nicht ernst nehmen, nämlich, dass sie es bevormunden. Mit Covid hat das einen neuen Schub bekommen. Mit Ukraine hat das einen neuen Schub bekommen. Es gibt hier ein Wettrennen zwischen dem Westen und Russland. Und die buhlen alle um afrikanische Staaten. Am Montag, nächsten Montag, kommt der russische Verteidigungsminister, nicht Verteidigungsminister, der russische Außenminister Sergei Lavrov hierher. Der wird um Südafrika buhlen. Es wird gemeinsame Manöver geben zwischen der südafrikanischen Navy und der russischen Marine. Südafrikanische Politiker werden endlos nach Moskau eingeladen und die gehen da gerne dahin, einfach auch nur den Stinkefinger zum Westen zu zeigen. Ich war dabei, als der amerikanische Außenminister Blinken hier zu Besuch war, der wirklich ganz ehrlich um eine neue Partnerschaft gebeten hat, auf gleichem Niveau, Auge zu Auge, zwischen dem Westen und den afrikanischen Staaten. Also ich hatte den Eindruck, sie haben ihn mehr oder weniger abblitzen lassen. Sie haben so viele Fehler gemacht im Westen, jetzt ist erstmal der Osten dran. Es ist sehr interessant zu beobachten hier und es hat sehr viel mit Kolonialismus zu tun.
Sie haben jetzt schon gerade perfekt angesprochen, wie die Regierungen jeweils die westlichen, in Anführungsstrichen, Ländern betrachten. Mich würde auch vor allem interessieren, wie das die ganz normale Bevölkerung sieht. Das ist natürlich wieder sehr verallgemeinert. Wie sieht die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent die westlichen Länder? Aber kann man da so ein allgemeines Stimmungsbild geben, was für die meisten Staaten auf dem Kontinent gültig ist, wie man Europa oder insbesondere eben die westlichen Staaten, die auch die Kolonialmächte waren, sieht. Weil wenn ich auf dem Kontinent leben würde, der potenziell eigentlich der reichste der Welt sein müsste, das aber nicht ist aufgrund von jahrhundertelangem Rassismus und Ausbeutung, dann würde ich das, wäre ich der westlichen Welt sehr abgeneigt, um es mal so auszudrücken.
Also die meisten Menschen, wie man so gemeinhin sagt, auf der Straße, plappern eigentlich nur das nach, was ihnen ihre eigenen Politiker vorbeten und was ihnen ihre Medien vorbeten. Ich möchte die südafrikanischen Medien da ausnehmen, jedenfalls zum Teil, weil es hier eine sehr robuste, tolle, richtig stabile Medienlandschaft gibt, die auch kritisch gegenüber den Mächtigen ist. In vielen anderen Ländern des Subsahara-Afrikas gibt es das nicht in diesem Ausmaß. Und da beten halt die Medien immer noch das nach, was die Regierungen sagen. Das trickelt dann so ein bisschen durch, das tröpfelt so ein bisschen durch auf die Bevölkerung. Und wenn ich jetzt rausgehen würde, was weiß ich, nach Soweto, in dieses frühere Township und jetzige Millionenstadt, und dort O-Töne bei schwarzen Südafrikanern machen würde, dann würde ich zum großen Teil das zu hören bekommen, was die halt in den Medien so gehört haben und von ihren Politikern so gehört haben. In Realität, glaube ich, interessiert die meisten Menschen in Afrika das, vor allem die Armen, nicht die Bohne. Wir haben ganz andere Probleme. Denen ist auch hier der Ukraine-Konflikt oder der Ukraine-Krieg herzlich egal, außer eben, sie haben was in den Medien gehört und nehmen dann dazu Stellung. Die haben hier so viele Probleme. Wenn ich Südafrika als Beispiel nehme, die Korruption hat seit 2009 immens zugenommen. Es gab immer Korruption. Es gab es übrigens auch unter der Apartheid-Regierung. Es gab immer schon Korruption. Dann kam Mandela. Da hat sich's einigermaßen beruhigt. Das war die Lichtgestalt. Das war der Wunderbare, der Führer, der Anführer. Der führt uns jetzt in eine neue Welt. Der blieb aber nur für eine Amtszeit, weil er schon sehr alt war und weil er auch nicht so gerne Präsident war. Sein Nachfolger Thabo Mbeki hat eigentlich einen guten Job gemacht, hat aber nicht gut kommuniziert. Das war so ein ganz nüchterner, zurückhaltender, eben Nicht-Kommunizierer, ja. Und danach ging es den Bach runter. Gab es kurz für ein Jahr lang einen Übergangspräsidenten. Und dann gab es Jacob Zuma, der dafür verantwortlich ist, als Präsident, auch ANC, also auch die ehemalige Widerstandsbewegung, der aber dafür verantwortlich ist, dass dieses Land, das reichste Land des ganzen Subsahara-Afrikas, fast in den Abgrund abgestürzt wäre, wirtschaftlich jetzt, ja, weil er sich so schamlos selbst bedient hat mit seinen ganzen, mit seiner ganzen Entourage hier, die sich bis heute, die sind ja immer noch da. Zuma wurde 2019 vom jetzigen Staatspräsidenten Ramaphosa gestürzt. Aber die ganzen Leute sind natürlich noch da. Die bereichern sich so unglaublich. Begleitet davon gleichzeitig, dass die gesamten staatlichen Institutionen, egal auf welcher Ebene, national, Provinz, regional, lokal, über die ganzen Jahre vollkommen versagt haben. Es gibt in manchen, in vielen, in Hunderten von Gemeinden in den Provinzen Eastern Cape und in KwaZulu-Natal, das ist im Südosten des Landes, kein Gemeinwesen mehr. Es gibt keine Müllabfuhr. Das mit dem Strom ist ein Sonderfall, weil das gilt für ganz Südafrika. Es gibt keine Wasserversorgung. Die Krankenhäuser versagen. Im Eastern Cape sind während Covid Hunderte von Kleinkindern an Hunger gestorben. Niemand hat sich irgendwie darüber aufgeregt, weil es seit Jahren klar ist, dieses Land hat in seinem Gemeinwesen, in seinem, wenn man Politik so versteht, dass es zu Diensten der Menschen in diesem Lande da ist, vollkommen versagt. Und das ist es, was die Leute interessiert. Wenn ich mir, ich schaue jeden Tag, schaue ich mir, was weiß ich, 20 verschiedene journalistische Seiten an, sowohl europäische als auch afrikanische. Da gibt es einen Riesenunterschied. Wenn ich mir The Guardian aus England angucke oder die Süddeutsche Zeitung aus Deutschland oder egal was, da wird oft darüber geredet, ja, warum hat Südafrika so eine komische Einstellung gegenüber der Ukraine? Das gibt es in den hiesigen Medien kaum. Das wird kaum diskutiert, mal in irgendwelchen, wirklich so wie Spiegel oder so, ja, Blättern, wird das dann thematisiert. Ansonsten Service Delivery heißt das hier.
So, jetzt vermute ich, wir haben ihn verloren.
Hoffentlich nicht für 6 bis 8 Stunden, das wäre sehr schade. Aber nein, aber möglich
die,
wär's.
Die Gefahr tatsächlich hat er.
Super interessant, muss man sagen. Ich würde vielleicht ganz was Einfaches sagen, worauf er jetzt auch nicht reagieren müsste.
Sag mal, leg los.
Ich glaube, man kann es keinem Afrikaner und keiner Afrikanerin übel nehmen, dass sie sich für den Ukraine-Krieg herzlich wenig interessieren, wenn wir, und mit wir meine ich jetzt die westliche Welt, Westeuropa und USA, Kanada und so weiter, uns auch nie für irgendwelche Kriege interessiert haben, die in Afrika stattgefunden haben, beziehungsweise immer noch stattfinden. Und es auch erst jetzt unsere jetzige Bundesregierung irgendwie mal auf die Kette gekriegt hat, sich auch nur in ansatzweise für den Völkermord an den Herero und Nama zu entschuldigen und da endlich auch mal einfach Leichen und so wieder zurückzuschicken und einfach Kunst nicht nur, sondern eben auch einfach Menschen wieder zurückzugeben an ihre Heimat. So, was ist bitte schon falsch bei euch? Das ist wirklich einfach nur ekelhaft. Da kann man niemandem vorwerfen, dass sie sich vom Westen abwenden und sich eher andere Partner in der globalen Welt suchen. Stichwort China oder Russland.
Wobei für mich dann die Frage schon so ein bisschen mitschwingt, ist denn der andere Partner besser?
Also. Nein, aber vom anderen Partner wurde man vielleicht weniger beschissen, sorry, behandelt in der Vergangenheit. Also Deutschland ist jetzt ja bei weitem nicht die in Anführungsstrichen schlimmste Kolonialmacht, falls man sowas überhaupt abstufen kann, in wie schlimm war es, weil alles war schlimm. Alles, was da passiert ist, war unmenschlich und war von Rassismus durchtrieft. Und bis heute wurde sich von keinem Land dafür ordentlich entschuldigt, auch wenn eine Entschuldigung da nicht immer ansatzweise irgendwas gut machen würde. Aber
ja, ich stelle mir halt schon die Frage, da hätte ich ja gerne eben auch gemeinsam noch mal diskutiert, gerne auch mit euch. Wie sieht denn dann ein besserer Umgang aus? Also abgesehen jetzt davon, dass man da Sachen zurückgibt, wie du gerade geschildert hast, oder dass man da anders mit seiner eigenen Geschichte umgeht, okay. Aber so auf politischer Ebene ist ja, die
das
Frage.
Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist halt Rohstoffe nicht weiterhin so ausbeuten und damit ja Korruption vor Ort unterstützen und bestärken. Das ist ja das, was er auch so ein bisschen angedeutet hat, jetzt gerade, was in Mosambik angeht. Das wird auch in anderen Ländern so sein. Wenn da die Bestechungsgelder gezahlt werden von europäischen Firmen teilweise, um die Rohstoffe da auszubeuten, dann, also, was soll man dazu sagen?
Ja, richtig. Ich würde den Rest gerne auch mal hören.
Und auch generell der Umgang in der deutschen Politik mit Afrika. Also, das ist jetzt besonders auf Parteien, die, sagen wir mal, rechts von der Mitte stehen, bezogen. Es ist ja immer noch von Rassismus durchtrieft. Das ist einfach nur widerlich, wie da teilweise. Auch bei der CDU und auch schon in der SPD und bei den Grünen und so, über diese Menschen, die auf diesem Kontinent leben, der ja so divers und so vielfältig ist, geredet wird. Also ich habe gerade wirklich eine Rede von einem AfD-Abgeordneten aus Bayern im Kopf, die ich jetzt nicht rezitieren werde, weil er einfach ein absolut widerlicher kleiner Piep ist, aber
ist auch okay, die AfD, oder?
Ja, was soll man dazu noch sagen?
Okay. Seit deiner Aufregung ist verständlich, so was das ganze Thema angeht. Ich würde gerne noch auf was anderes eingehen, und zwar auf das Interesse in der Bevölkerung selbst, was den Ukraine-Krieg angeht und Kriege allgemein, auch aus westeuropäischer oder westlicher Sicht, europäischer Sicht. Und zwar ist das jetzt ein persönliches Urteil von mir, ich würde mich interessieren, wie ihr das seht, dass dieser Krieg, also der Ukraine-Krieg, uns jetzt besonders stark beschäftigt, weil er einen immer stärker anwachsenden Wohlstand zum ersten Mal zum Einbrechen bringt und sich jetzt natürlich für viele die Frage stellt, die sich ja alltägliche Dinge nicht mehr leisten können in Deutschland, in anderen europäischen Staaten, wie damit umzugehen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es keine Belastung ist, aber ich sehe, dass diese Vorgänge als oder die Folgen des Krieges als ein Grund, weshalb wir uns überhaupt erst damit auseinandersetzen und weshalb wir das in der Vergangenheit sowohl die Medien als auch die Bevölkerung nicht getan haben. Und ich glaube, genau das ist derselbe Grund, weshalb die afrikanische Bevölkerung, egal ob jetzt süd- oder nordafrikanische Länder, ob darauf bezogen, es ist derselbe Grund, weshalb die sich nicht damit auseinandersetzen, aktiv, weil es für sie nicht viel an ihrer alltäglichen Situation ändert. Ich nehme nicht an, das konnten wir jetzt auch aus dem Gespräch herausschließen, dass sich signifikant etwas verbessert, wenn dann verschlechtert hat, aber auch vermutlich nicht erheblich und dass deswegen das Interesse auch nicht gestiegen ist an diesem Thema. So anders als an ja, unseren europäischen Standards und im Wohlstand hier.
Was ja aber auf jeden Fall Folge des Krieges war, ist, dass die Weizenlieferungen nicht mehr so kamen, wie sie es vorher getan haben, was ja zu einer großen, also noch größeren Nahrungsunsicherheit geführt hat auf dem Kontinent. Und insofern ist es auch vollkommen verständlich, wenn man wirklich in einer existenziellen Krise ist, was Nahrung angeht, die wir in Deutschland nur noch nicht erreicht haben, dass man sich dann eben nach Alternativpartnern umschaut, die auch unter Umständen dann eben Russland sind. Und noch zu deinem Punkt, was du gesagt hast mit dem, dass das uns jetzt viel eher betrifft, dass wir auf einmal uns für so einen Krieg interessieren, total. Es ist jetzt Krieg in Europa. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt in irgendeiner Folge, dass es jetzt halt so nah ist und man sich in Afrika dafür nie interessieren musste, wenn irgendwie im Kongo Krieg war oder in Uganda. Und das zeigt sich auch in dem Umgang mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Also die UkrainerInnen wurden hier alle größtenteils sehr, sehr herzlich aufgenommen, was total super ist. Aber da müssen sich Leute oder Menschen, die aus nicht-europäischen Ländern flüchten, schon wie Menschen zweiter Klasse fühlen, wenn sie wesentlich schlechter aufgenommen werden. Könnte es eventuell Rassismus sein? Man weiß es nicht. Kann es in Deutschland wirklich ein Rassismusproblem geben? Kann nicht sein.
Schöne rhetorische Frage und auch
kann nicht sein. Friedrich Merz würde sagen, gibt es nicht in Deutschland.
Ist noch ein bisschen Zeit bis zum zweiten Teil, aber gut.
Ja, aber es war schon ein guter Teaser. Also das fand ich schon passend gerade.
Bevor RB gleich ansetzen kann, wir gerne die Reihenfolge durchgehen. Hans, ich würde dich ans Ende schieben, wenn es in Ordnung ist.
Ja.
Nur noch mal ein Gedanke, der gerade dazu passt. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die kann man da wunderbar anwenden. Ne? Also wenn wir darüber reden, dass quasi Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, dann brauchen wir über sowas wie westliche Orientierung und Werte gar nicht sprechen. Ne? Also Maslow's Grundidee, dass die Werte aufsteigen entsprechend der befriedigten Grundbedürfnisse, sieht man in Afrika idealtypisch. Und das hat man wahrscheinlich auch in der Zuwendung jetzt gesehen zu Russland. Also passt ganz gut, wollte ich noch mal als kleiner klugscheißerischen Zwischenkommentar dazu geben. RB, du kannst gerne ansetzen und dann HK, glaube ich, und Hans ist dann erstmal der Abschluss. Erstmal.
Okay. Ich glaube auch ein definitiv weiterer Grund eben, warum jetzt Südafrika insbesondere eher nach dem Osten hintendiert, ist halt einfach auch zum einen vielleicht, dass sie eben so in etwa ein bisschen schadenfroh sind, so in etwa der Westen hat Probleme und dann nutzen wir das eben aus, um selber ein bisschen Profit rauszuschlagen, beziehungsweise einfach irgendeine Verbesserung anzustreben. Und zum anderen finde ich es aber jetzt auch ein bisschen generell gesehen auch durchaus interessant. Klar, wir hatten jetzt einen Experten für den südlichen Teil von Afrika da gehabt, aber dass wir selbst in einem Podcast jetzt hier über den Kontinent Afrika trotzdem eher nur eine vergleichsweise kleinere Region, beziehungsweise ein Drittel wahrscheinlich in etwa, von so einem riesigen Kontinent uns wirklich intensiv mit beschäftigen und trotzdem noch sehr viele andere Länder rausgelassen wurden. Das zeigt auch so ein bisschen Problematik. Also ich glaube, der erste Weg zur Besserung wäre es auch einfach, mehr Medienpräsenz zu schaffen. Es ist klar, dass innere Probleme in Deutschland wichtiger sind als die, die eben irgendwelche Bündnispartner haben. Jedoch würde ich sagen, dass es auch auf jeden Fall besser funktionieren würde, wenn wir eben Medien, also Berichterstattung eben in den ganzen Ländern haben, weil ich glaube, das Afrika war das letzte Mal, woran ich mich erinnern kann, Beiträge zum Abzug der Bundeswehr aus Mali, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall ein eher nördlich afrikanisches Land war. Und ansonsten habe ich auch fast nichts medial von Afrika als Kontinent oder eben Länder in Afrika gehört.
Also ich glaube, selbst wenn die Medienpräsenz größer wäre, würde man in Deutschland, wenn man jetzt davon spricht, trotzdem nicht mehr Menschen erzielen, die bewusst sich mit dem Problem auseinandersetzen. Was ich sehr schade finde, weil es gibt die Probleme, aber es ist so ein Denken von Deutschen, dass man immer Afrika gleich mit, die haben viele Probleme in Verbindung bringt, aber nicht weiter über den Tellerrand hinausschaut, sondern das immer so stehen lässt und sich denkt, Afrika ist eine Einheit, den Menschen geht es immer schlecht, die sind immer arm und das ist ein Cut mit unserer Welt. So, das schiebt man immer weg und das ist halt wahnsinnig schade, weil irgendwo weiß man, es gibt diese Probleme, aber es ist so weit weg, dass man sich damit nicht auseinandersetzt. So kommt mir das auf jeden Fall vor, in den Kontakt, wo ich mit anderen Menschen getreten bin und darüber gesprochen habe. Ja, auch Freunde oder Nahestehende, dessen Verwandten auch aus Gebieten Afrika kamen. Deswegen, ja, das ergänzend dazu. Und ich glaube nicht, dass selbst wenn die Medienpräsenz noch größer wäre, dann würde es immer europäische Themen geben, die das wieder in den Schatten stellen. Und es gibt ja diese Probleme schon seit Jahrzehnten und irgendwie kommt da doch nicht durch, außer vielleicht einmal im Jahr, um sein Gewissen reinzuwaschen, an Kinderspenden oder Hilfsaktionen mitmachen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man sich doch nicht damit auseinandersetzt.
Ich würde da gern kurz drauf eingehen. Ja, das ist mir bei meiner Recherche sehr stark aufgefallen. Ich bin auf ein paar wenige wirklich gute Artikel gestoßen, aber ja, die meisten Artikel, die ich mir durchgelesen hatte, handelten letztlich auch nur von europäischen Zielen und inwiefern Afrika Gasknappheit in Europa lösen könnte. Das war ja gerade im letzten Sommer ein extrem großes Thema. Und solange wir den afrikanischen Kontinent und einzelne Länder nur dann ausführlich betrachten und als relevant erachten, wenn die Ressourcen unsere eigenen Bedürfnisse, europäische, westliche Bedürfnisse befriedigen, dann bleibt die Situation so, wie sie ist, wie sie auch geschildert wurde vorhin von unserem Gast. Und dann sehe ich da auch keine Veränderung. Da bringt auch mehr Berichterstattung wenig, wenn die Berichterstattung so bleibt, wie sie ist und letztlich auch die Inhalte.
Hans, willst du jetzt erstmal?
Ja, ich möchte noch auf die Frage, die du gestellt hast, ist denn Russland besser oder ist China besser? Das ist, finde ich, schon eine wichtige Frage. Ich habe ja lange Jahre über Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik berichtet. Und das waren die Jahre, als sowohl China als auch als Russland stärker als Player, als externer Player auf dem afrikanischen Kontinent auftraten. Die, ich sage jetzt mal, westlich orientierte Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit war vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren konditioniert. Es wurde gesagt, okay, ihr kriegt Geld, es ging im Wesentlichen um Geld immer, ihr kriegt Geld von uns, aber dafür müsst ihr das und das und das erfüllen an westlichen Werten. Ihr müsst Demokratie einführen, ihr müsst diese und jene Regeln haben, nur dann gibt es Geld. Das war für Regimes, und das hat Richard Klug ja auch gesagt, die sehr stark auch noch in der Tradition von Kolonialismus und von Korruption stammen, also alles andere als demokratisch waren, das war für die unangenehm. Und dann kommen Staaten an, große Player, sowohl China als auch Russland, und sagen, wir finanzieren euch das, wir geben euch auch Waffen und diese andere blöde, komische, westliche Wertezumutung, damit lassen wir euch in Ruhe. Das ist gar nicht nötig. Ja, für wen entscheiden sich denn dann Staaten, sozusagen, jetzt mal etwas vorurteilsbeladen, Bad Boys kommen besser mit anderen Bad Boys klar. Ja, wenn Moral und so weiter keine Rolle spielt, sondern man sagt, ja, okay, Korruption gehört bei uns auch dazu. Und wenn wir von euch ohne lästige Nachfragen Waffen kriegen und wenn hier nicht nach Demokratie gefragt wird, fein, matches. Das ist die eine Dimension, die erklärt, warum auch der wachsende Einfluss sowohl Chinas als auch Russlands auf dem afrikanischen Kontinent in gewisser Weise, bedauerlicherweise, einer politisch-inhaltlichen Logik folgt. Und das Zweite, das hat Richard Klug auch angedeutet, dass nach wie vor die westliche Hilfe eben nicht uneinnützig gegeben wird, sondern dann häufig verbunden wird, ja, dann sind es aber unsere Wirtschaftsunternehmen, die dann eure Rohstoffe ausbeuten dürfen, die den Handel bestimmen. Also es gab einen sehr hohen Return of Investment, westlicher Entwicklungszusammenarbeit, wo das eingesetzte Geld dann auf wundersame Weise, da funktioniert der Kapitalismus dann ganz gut, in den Kassen westlicher Unternehmen landete. Und da fühlten und fühlen sich afrikanische Staaten, sowohl Gesellschaften als auch Regierungen, vor dem Hintergrund ihrer Kolonialgeschichten sozusagen zum zweiten und dritten Mal verarscht. Und dann sagen die irgendwann, wenn sie können und Alternativen sehen, machen wir nicht mehr mit. Und das ist sozusagen eine inhaltliche Dimension dieses Stickefingers, von dem Richard vorhin völlig richtig beschrieben hat. Das hat eine tiefe innere Logik, die sehr viel mit unseren historischen Versäumnissen und Besonderheiten und auch mit der, ich sag's jetzt mal, politischen und ökonomischen Wirtschaftsstruktur zu tun haben, die wir weiter verfolgen und die wir unverändert eigentlich auch dem afrikanischen Kontinent und anderen Kontinenten aufdrücken und als Maßstab vorgeben. Das ist Payback, was wir jetzt erleben.
Ich will nur ganz kurz noch zwei Sachen sagen, dann können wir sofort weitermachen. Also auch zu dem, was Hans gerade gesagt hat. Es ist ja natürlich auch so, ja, etwas kritisch, so in Anführungsstrichen westliche Werte anderen Ländern aufzwingen zu wollen. Ich bin 100.000% total für Demokratie und ich glaube, dass Demokratie die beste Staatsform ist und das, was wonach alle Menschen streben sollten. Aber in Europa war es auch nicht so, dass Europa besiedelt wurde und zack, hatten wir eine Demokratie überall in Europa. Haben wir jetzt noch nicht überall in Europa, meiner Meinung nach. Aber das muss natürlich wachsen, auch aus dem Staat heraus. Und wenn dann von außen immer kommt, hier mit Druck, ob das wirklich förderlich ist, weiß ich nicht. Und noch ein ganz kurzer Punkt, weil ich will diese Folge nicht abschließen zu dem Thema, ohne zu diesem Thema was gesagt zu haben. Afrika ist der Kontinent mit der höchsten geschlechterspezifischen Gewalt. Auf diesem Kontinent leiden am allermeisten Frauen. Und die Statistiken sind so undurchsichtig, weil so wenig davon überhaupt preisgegeben wird, weil so wenig Frauen überhaupt sich trauen, was dazu zu sagen. Das heißt, die Dunkelziffer wird noch viel, viel größer sein als die Statistiken, die ich jetzt gefunden habe. Und das zeigt eben, dass unter diesen schlechten, menschenfeindlichen Verhältnissen eben auch wieder mal am allermeisten Frauen leiden. Und das wollte ich nur noch ganz kurz erwähnt haben. Mehr dazu dann in einer Folge, die irgendwann im Mai oder so rauskommt. Wir werden sehen.
Ich glaube auch ein weiterer Punkt, wie Hans schon angesprochen hat, ist eben das ganze Kolonialsystem, wie es eben eingeführt wurde. Also ich meine, wir sehen in Afrika sind so viele verschiedene Kulturen in so einem kleinen Raum. Es ist fast unvorstellbar. Also wahrscheinlich gibt es dort tausende verschiedene Sprachen. Die Kultur dort ist generell sehr viel anders und viel diverser auch. Und deswegen ist es wirklich fragwürdig gewesen, dass eben die damaligen Big Player einfach, also damalig vor 400 Jahren in etwa, eben dort hingefahren sind und erstmal auf der Karte mit Linealen irgendwelche Linien gezeichnet haben. Und das geht natürlich nicht und so ist schon sehr viel Konflikt eben vorausgegeben, wenn man eben in so ein kleines Gehege, sag ich mal, so viele verschiedene Volksgruppen reinsperrt und die dann mit minder guter Verwaltung dann noch abspeist. Dann ist klar, dass irgendwann die eine Partei eben die andere zerfleischen wird. Also es ist auch, da muss sich der globale Westen auch nicht mehr drum wundern, warum es eben eine sehr große Ablehnung auch gibt gegen den Westen. Also es passiert leider.
Ja, es gibt bei Katapult, dieser Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Statistikzeitung, die so schöne Statistiken erfasst und darstellt, da gibt es so eine fiktive Grafik, wie Europa ausgesehen hätte und wie es geheißen hätte, wenn irgendwelche Kolonialmächte das hingeschoben hätte. Kann man sich mal angucken, ist kostenlos verfügbar. Diese Grafik ist natürlich nur ein Scherz, aber zeigt genau die Absurdität, die RW gerade dargestellt hat, relativ gut. Ja, Herr Kluge hat mir gerade geschrieben, es ist komplett Stromausfall. Passt zu dem, was er da vorhin dargestellt hat. Insofern, glaube ich, hat er uns ja auch viele Sachen dargestellt. Und vielleicht ist es ja auch nochmal an der Zeit, an einer anderen Stelle darauf nochmal zurückzukommen. Gerade weil ich glaube, wir hatten ja nur mit ihm jemanden, der besonders Südafrika im Blick hatte, weil er da als Korrespondent nun tätig ist. Und die hat ja vorher schon gesagt, zu mir auch, es wäre ganz cool, auch das Büro was sich quasi um ja, die Mitte von Afrika kümmert, um die Staaten, die dort beheimatet sind, nochmal in den Fokus zu rücken. Das ging jetzt aus zeitlichen Gründen nicht. Vielleicht ist es an anderer Stelle nochmal notwendig, weil ja da nochmal die Betrachtung und die Probleme nicht andere sind, aber vielleicht besonders von Wichtigkeit. Herzlichen Dank nochmal an Herrn Kluge in Abwesenheit, dass er sich die Zeit genommen hat, trotz aller technischen Schwierigkeiten. Und die größte Zeit hat alles ja gehalten. Da bin ich ja sehr, sehr dankbar. Und auch in Deutschland kann es ja mal zu Stromausfällen kommen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, und damit kommen wir zum zweiten Thema. Ja, und das zweite Beispiel, was wir uns anschauen wollten, siehe Intro, war ja der versuchte Putsch hier in Deutschland. Wobei es wahrscheinlich eher, manche nannten es Putschchen. Der Spiegel hat zwar eine große Schlagzeile dazu gemacht, die auch groß in der Kritik war, weil sie aus dem rechten Spektrum aufgenommen worden ist aufgrund seiner Symbolik. Nichtsdestotrotz geht es heute so ein bisschen um die Fragestellung, was diese ReichsbürgerInnenbewegung überhaupt antreibt als Teil des Rechtsextremismus in Deutschland. Und natürlich vor allen Dingen auch so ein bisschen, naja, wie ist der politische Umgang damit? Wie sind mögliche Maßnahmen und wie schätzen wir die Gefahr generell ein? Und natürlich ist das wieder ein Thema, wo wir nicht ohne Gast auskommen müssen, weil letztlich, glaube ich, wir uns da viel belesen können. Aber wenn wir jemanden bekommen, der als Extremismusforscher gilt und ich zitiere jetzt die Süddeutsche als der beste Extremismusforscher, dann sind wir umso dankbar. Ja, ich kann Ihnen die Quelle gerne schicken, Süddeutsche 2021, da wurde das mal so zitiert. Kann auch sein, dass die ihn schleimen wollten, ich weiß es nicht. Bei uns heute zu Gast ist Hajo Funke. Hallo, Herr Funke.
Hallo.
Herr Funke, vielleicht bevor wir inhaltlich starten, auch wenn Sie sehr bekannt sind laut Süddeutscher, sagen Sie mal ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie? Warum sind Sie genau der Experte, den wir brauchen?
Ich bin nicht der Experte. Mein Name ist Hajo Funke. Ich bin 78. Ich war in der Studentenbewegung aktiv und bin da auf die internationalen Kritiken gekommen gegen den Vietnamkrieg und dann eben auch intern, also in Deutschland. Und habe nach meinem Studium und so weiter in den 90er Jahren angefangen, durch die Erfahrung der Einigungsfolgen hier in der Nähe in Oranienburg eine Gruppe mitzugründen, ein Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt. Und habe dann Studenten begleitet und auch selbst viel geschrieben. Das Wichtigste für mich ist Paranoia und Politik, um zu beschreiben, dass es eigentlich eine verrückte Idee ist, rechtsextrem zu sein. Und dass das in der Tradition des Nationalsozialismus ist, der auch eine paranoide, verrückte Idee hatte, nämlich, dass wenn die Juden weg sind, man frei sei und deswegen diesen Weltkrieg ausgelöst hat. Das war eine verrückte, paranoide, gefährliche, weltgefährliche Idee.
Gut, Herr Funke, wir kommen gleich zu Ihnen zurück. Ich würde erstmal die Frage in die Runde geben, denn ihr habt bestimmt alle vor Weihnachten von diesem entsprechenden Putschversuch mitbekommen. Und ich würde so ein bisschen, ganz generell erstmal anfangen. Also, wo habt ihr davon erfahren und hat es euch in irgendeiner Form überrascht? Also, war das euch etwas Neues? Habt ihr schon mal irgendwo davon gehört? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich würde einfach die Eröffnungsrunde quasi inhaltlich einmal abarbeiten. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Kleinigkeit dazu zu sagen. Dann kann RB daher sein Melden sich sparen. Jetzt startest du einmal, sofern du fertig bist mit dem, ja.
Mit Husten?
Ja, ich wollte es jetzt nur nicht umschreiben, weil es sieht ja niemand. Das
mit Husten,
ist das immer so doof, im Podcast zu sagen, erkältet. Jemand macht das. Entschuldigung, leg los.
Ja, ich bin leider ungefähr 70% des Jahres erkältet. Also die Frage war, wo ich davon mitbekommen habe, Twitter. Und ob es mich überrascht hat, nein. Also jeden und jede, der von Rechtsextremismus in Deutschland überrascht ist, hat aber in den vergangenen Jahren nicht in die Parlamente geguckt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also überraschend kann das nicht sein für irgendjemanden. Und ich wusste auch von der Bewegung, leider Gottes, ich wünschte, ich müsste nicht in einer Welt leben, in der solche Menschen rumlaufen, aber mir war die Bewegung auch leider bekannt.
Ja, ich kann tatsächlich nicht mehr genau sagen, wie ich davon mitbekommen habe. Ich weiß nur, dass sich das über die Tage danach verstärkt hat und dass mich die Berichterstattung selbst nicht irritiert hat, aber die Reaktion und vor allem, was mir besonders aufgefallen ist, ist eben die starke Polarisierung hinterher und die Debatte um die 3000 die Polizisten und weitere Eingreifende als zu viel, zu großen Einsatz, zu kleinen Einsatz, überspitzt, nicht überspitzt und eben sehr einseitige Berichterstattung, je nachdem natürlich, welche Quellen man gelesen hat, auf welche Quellen man sich bezogen hat. Und das ist doch so extrem auch, aber darauf kommen wir ja später nochmal zu sprechen, bestimmte Positionen ja, gut getan hat, bestimmte Positionen noch verstärkt hat. Ja, das fand ich dann doch problematisch und das ist mir jetzt mehr im Gedächtnis geblieben als der Vorfall selbst oder die Entdeckung selbst.
Also ich persönlich habe von dem Polizeieinsatz habe ich davon gelesen. Es war auf dem Weg nach Hause, da saß ich im Bus, habe durch mein Handy bei dem Google News Feed durchgescrollt und dann war da die Benachrichtigung eben von der Tagesschau, Putschversuch, Razzia in ganz Deutschland, 25 Leute festgenommen. Habe mir das erstmal grob durchgelesen, einige wichtige Informationen gefunden. Irgendwie war es aber in dem Moment für mich ein bisschen sehr mit Spott als Reaktion von mir aus getroffen, eben weil ich konnte irgendwie nicht an den Gedanken glauben, dass wirklich so eine kleine Gruppe probiert hat, einen Putschversuch durchzuführen mit einem, ja, wie es mir damals schien, thüringischen Adelsherr, sagen wir es mal so. Es war irgendwie alles so surreal und irgendwie so verworren und deswegen habe ich es in dem Moment noch gar nicht so wirklich realisiert und habe eigentlich nur gedacht. Und mit der ganzen Bewegung Reichsbürger habe ich teilweise Kontakt gehabt in der Vergangenheit, dadurch, dass der eine Teil meiner Großeltern eben im ziemlich ländlichen Südbrandenburg lebt. Und es war dann so, dass dann in der Blicklinie über den Acker eben auch eine alte Reichsflagge oder zumindest eine Reichsbürgerfahne dort hing. Ich glaube, auf weißem Grund ein schwarzer Adler irgendwie. Und da habe ich meinen Vater gefragt, was ist das für eine Flagge? Und er meinte, höchstwahrscheinlich der dörfische Reichsbürger. Und das war dann mein erster Kontakt damit. Und seitdem kenne ich den Begriff und habe mit der Zeit auch immer wieder mal in der Berichterstattung gehört, eben von großen Waffenfunden zum Beispiel bei Angehörigen.
Ja, also ich habe davon mehr so, also anfangs eher halb was mitbekommen. Ich habe, glaube ich, ein Tagesshow-Video mir angeschaut, aber ich habe das so mit halbem Ohr habe ich dabei zugehört. Und dann nach und nach kam irgendwie mehr Informationen über den Google Newsfeed, auch wie RB schon gesagt hat. Und tatsächlich war das auch mein Gedanke, dieses anders sein, das ist so surreal. Den Begriff Reichsbürger kenne ich schon lange. Und tatsächlich, als ich das mit diesen Adelstitel gelesen habe, war mein erster Gedanke, von dem gibt es ja irgendwie ein paar viele. Weil ich kann mich auch auf jeden Fall an einen weiteren Herrn erinnern, der sich selber König von Deutschland nennt. Der irgendwo sein Haus jetzt als neuen Staat ausgerufen hat, als deutsches Reich oder so ähnlich. Und das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen gruselig, dass es doch mehrere von denen gibt, die so ein bisschen abgesplittert sind. Das war so das, woran ich dann so als erstes denken musste.
Also ich habe von der ganzen Sache auch durch die Tagesschau gehört und dann habe ich halt mir weitere Artikel dazu durchgelesen im Internet. Ich persönlich war jetzt auch nicht von der Tatsache überrascht, dass Rechtsextremisten mal wieder Probleme machen sozusagen. JS hat das ja bereits angesprochen, dass wir alle wissen, dass das ein großes Problem ist. Ich war aber mehr oder weniger sehr besorgt darüber, dass, also wie lange diese spezifische Vereinigung jetzt schon existiert. Das hat mir sehr Sorgen bereitet. Also überrascht davon war ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir schon sehr Sorgen gemacht.
Ja, wie die anderen habe auch ich über Nachrichten übers Handy mitbekommen von der ganzen Geschichte und über einen wahnsinnig guten, ausgearbeiteten Vortrag im Unterricht von Herrn Kabisch, Aktuelle Politik, eines Mitschülers von mir. Ja, tatsächlich war es auch für mich nicht, also als ich erstmal davon hörte, nicht wirklich schockierend gewesen, dass es Menschen in Deutschland gibt, die sehr recht sind. Das ist nichts Neues, dass es so viele Menschen dann doch gibt, die doch so extrem dabei sind und so terroristisch dabei. Das war für mich dann doch nochmal schockierend, weil wenn man dann liest, Statistiken sich anschaut und diese Prozente sieht, dann ist das schon neu gewesen. Also das war auf jeden Fall neu für mich.
Und jetzt noch ich.
Ich habe, wie die anderen auch schon gesagt haben, auch über die Tagesschau das dann mitbekommen. Ich hatte im Dezember einen ganz schönen vollen Kopf, sag ich mal, und habe mich nicht so viel mit den Nachrichten beschäftigt und habe das dann so am Rand aufgeschnappt, als ich dann, ich nehme mir immer einmal am Tag Zeit, um Nachrichten kurz zu gucken, beziehungsweise mir einen Überblick zu verschaffen, und dann habe ich das halt am Abend mitgekriegt. Für mich war es auch nicht überraschend. Den Begriff Reichsbürger kenne ich schon relativ lange, der wurde auch öfter mal in der Schule angerissen und auch generell wird man ja öfter damit konfrontiert. Ich verbinde das gleich immer mit Rechtsextremismus, und der nimmt ja in den letzten Jahren extrem zu. Und ich finde die Bewegungen in Sachsen, weil in diesen Regionen auch Teile meiner Familie wohnen, und da finde ich, wenn man da dran ist, kann man das auch besser nochmal wahrnehmen, extrem, also zu beobachten, und das finde ich ziemlich schlimm, dass die Zahl bzw. das Präsentwerden anwächst.
JS, willst du nochmal Bezug nehmen? Du wartest die ganze Zeit.
Ich wollte auf was Bezug nehmen, was, ich muss ganz kurz husten. Sorry, was Aha gesagt hat, was die Reaktionen anbelangt, weil viel, viel spannender als die Reaktionen fand ich die Nicht-Reaktionen von manchen oder jedenfalls Reaktionen, die 3-4 Tage gebraucht haben. Wenn der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag 3 Tage braucht, oder ich glaube, es war sogar mehr, ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe mich nicht nochmal auf seinen Twitter-Account begeben wollen, weil ich einfach nicht kotzen möchte und ich keinen Eimer in der Nähe habe. Es ist unfassbar. Also da klebt sich irgendjemand auf einer Dorfstraße auf die Straße und Friedrich Merz würde eher was zu sagen als diesem Putschversuch, der die deutsche Demokratie gefährdet. Und dann jetzt bei der Wahlrechtsreform von verfassungswidrig reden. Also das muss man sich wirklich erstmal rausnehmen.
Ja, da gebe ich dir total recht. Also ich würde diese Nicht-Reaktion auch als Reaktion werten. Also das war aber offensichtlich auch ein Problem. Aber darüber sprechen wir bestimmt gleich noch.
Ja, ich wollte nur ganz kurz Hans dazu nehmen. Also Hans wird davon schon gewusst haben und wird nicht überrascht gewesen sein. Trotzdem, Hans, gab es irgendwas, was dich dabei nicht innerlich überrascht hat, sondern in der Darstellung überrascht hat, du als erfahrener Journalist in der Bundespressekonferenz?
Meine Antwort würde dich jetzt überraschen. Ich habe wie alle anderen erst durch die mediale Berichterstattung davon erfahren, auch wenn ich dann gehört habe anschließend, dass wie viele Dutzend Kollegen alle schon seit Wochen davon gewusst hatten, ich nicht, also von der anstehenden Durchsuchung. Davon habe ich, also von der Durchsuchung und der Größe und dem Ansinnen dieser Putschisten in Anführungsstrichen, habe ich tatsächlich erst am Tag des Geschehens erfahren. Die Reichsbürgerbewegung oder Ideologie dahinter ist mir schon relativ lange vertraut. Die gibt es ja im Grunde, solange es die Bundesrepublik gibt, und in verschärfter Form gibt es die seit der deutschen Einigung, wo diese Herrschaften ja der Meinung sind, wie gesagt, du hattest das schon gesagt, es gibt dieses das demokratische Deutschland gar nicht, es ist ein Besatzungskonstrukt und so weiter. Das hat schon eine lange Tradition. Was ich sagen möchte, ist, ich finde die Kategorie rechts, die sozusagen als scharfes Verdikt und politisches Drohpotenzial ja sofort auftaucht, damit darf man sich es, glaube ich, nicht zu einfach machen. Das hat ja nichts zu tun mit rechts-link, ist im Sinne klassischer politischer Lagerbildung und Ideologien. Das, was hinter dieser Reichsbürgerbewegung an ideologischem Konstrukt, und da bin ich völlig bei Hajo Funke, an paranoiden Wahnsinn steht, das hat ja eine ganz hohe Schnittmenge mit allen möglichen Verschwörungsmythen, die wir im Zusammenhang mit Corona kennengelernt haben. Für mich ist das, und das finde ich sozusagen sozialwissenschaftlich, politisch, das Interessantere und Bedenklichere, die Tatsache, wir lernen hier Menschen kennen und es sind zahlenmäßig vielleicht weniger, aber diese Denke ist gar nicht so gering, die sich verabschiedet haben oder die nicht mehr fähig sind zu einem rationalen, gesellschaftlich-analytischen Diskurs. Und diese Tendenz, die wir eben in der anderen Variante bei Corona schon miterlebt haben, dann auch in größeren Dimensionen, das ist das, was mich wirklich beunruhigt und wo ich die wirkliche Gefahr sehe, dass nicht hier 20 Idioten und Paranoide erfolgreich einen Putsch durchsetzen können. Das ist gar keine Diskussion. Aber die Verhältnisse einer Gesellschaft, die Strukturen auch der Mitte, auch der großen breiten Mitte, definieren sich zum Teil über die Bedingungen an den Rändern her. Und diese Reichsbürger gehören in ihrer Art und Weise, wie andere Verschwörungsmythiker, zu den Rändern. Und an den Rändern wird sichtbar, wo gesellschaftlich und Diskursfähigkeit und damit sozusagen demokratische Substanz erodiert. Das ist für mich das eigentlich Erschreckende an diesem Phänomen.
Ja, das willst du noch kurz Bezug nehmen, dann komme ich zu Herrn Funke.
Ja, ich würde dazu nur kurz sagen wollen, dass man das sich natürlich nicht so ganz einfach machen kann, das jetzt bloß als rechts oder als links zu bezeichnen. Aber auch wenn man den Vergleich zu Verschwörungstheorien zieht, was ja zweifelsohne auch ist im Kern, dann sind das ja meistens auch Bewegungen, die sich vor allem auf rechte Ideologien stützen, eben Schuldzuweisungen an bestimmte Gruppen. 1933 waren es die Jüdinnen und Juden, heute sind es, keine Ahnung, was sie sich da Neues ausgedacht haben, wahrscheinlich immer noch dieselben auch. Und eben auch, was wollte ich noch sagen, Schuldzuweisung und Überlegenheit einer, in Anführungsstrichen, Rasse, in Anführungsstrichen, weil es dieses Wort so nicht in dem Zusammenhang gibt. Und deshalb würde ich das schon einfach dem rechten Milieu zuordnen. Natürlich ist das jetzt nicht klassische rechtsextreme Bewegung, wie sie in der AfD alle rumlaufen, aber die Ideologie überschneidet sich schon massiv, würde ich sagen.
Das ist eine der Fragen, die wir gleich weitergeben können oder gerne im Anschluss nochmal andiskutieren können. Übrigens Verschwörungstheorien, die so ähnlich andocken, QAnon, ne, hat es genauso adaptiert. Antisemitismus finden wir da ähnlich. So, Herr ja. Funke, jetzt kommen wir zu Ihnen und nehmen Sie mal mit ins Boot. Also Sie wird das alles nicht überrascht haben, nehme ich an. Trotzdem die Frage, waren Sie überrascht bei diesem generellen Putschversuch? Haben Sie sowas für möglich gehalten? Ist natürlich ein sehr eklatanter Putschversuch, ist schon klar. Und damit verbunden so ein bisschen die Frage, können Sie uns mal aufnehmen nach den ganzen Aussagen, die bisher so getätigt worden sind, zu dieser ReichsbürgerInnenbewegung, wo lässt sich die verorten, wie groß ist Ihr Spektrum, wie sind so Ihre Hintergründe, die Sie wahrgenommen haben?
Also zum Ersten, das war kein Putschversuch, sondern das war die Vorbereitung eines Staatsstreichs, also einer Terrorformation, die tatsächlich den Staat stürzen wollte, umbauen wollte, wie auch immer, Revolution machen wollte von rechts. Aber sie war natürlich nicht dazu in der Lage. Also insofern der Vergleich mit dem 6. Januar 2021 in Washington würde fehlgehen, auch mit dem, was in Brasilia passiert ist. Dazu sind die zu schwach gewesen und trotz der Schwächen der Sicherheitsbehörden, die Sicherheitsbehörden zu stark und die Öffentlichkeit zu demokratisch. Also insofern würde ich sogar sagen, bei allen Grenzen und Schwächen, es ist in allem kann man noch genauer sagen, nach wie vor eine stabile Demokratie. Dennoch hat Hans und auch ihr anderen recht, dass es in der Mitte erodiert. Ich gebe ein Beispiel aus meiner nächsten bekannten Umgebung. Nachdem man diese Person sich nicht hat impfen lassen wollen, ist sie inzwischen eine Person, die sagt, nur die AfD sagt das rational Richtige in der deutschen öffentlichen Debatte. Und das ist jemand, der eher für mich als linksliberal gegolten hat. Und da hat der Hans es sehr schön getroffen, dass er sagt, es kommt von den Rändern und es geht in die Mitte und das heißt aber nicht, dass die Mitte jetzt radikalisiert ist, sondern die Mitte erodiert. So. Also ansonsten habt ihr das alles sehr genau schon formuliert. Ich würde auch verstärken, was Sie eben gesagt haben. Ich weiß jetzt nicht den Namen.
JS war es.
JS.
Bitte? Wer? JS war es, genau.
Ja, ach so, man muss es kodieren.
Okay, genau, richtig, wir kodieren es.
Entschuldigung. Alles gut. Gut, also JS. Wie heiße ich denn hier? Egal.
Du bist Hajo.
Genau. Okay, gut. Das macht es mir leicht. Also, Was war der Punkt? Jetzt habe ich das.
Bei Verschwörungstheorien.
Du wolltest JS recht geben.
Genau.
Ja, aber was war ihr letztes?
Verschwörung. Punkt? Sie hatten mit Verschwörungstheorien angesetzt.
Und sie hat gesagt, dass es eben doch was mit rechter Verankerung und Schuldzuweisung
ist. Das sehe ich auch so. Und zwar in dem Maße, in dem diese Reichsideologien, wie Andreas Speis sehr schön gesagt hat, also die Reichsbürgerideologien, verbunden sind, oft, nicht immer, mit Antisemitismus, mit Konzentration auf das Deutsche, wenn auch in dieser Reichsform. Erstens. Zweitens, mit ihrer Idee 1937 als Grenze zu erinnern und zu wollen oder 1871. Natürlich dann Teile Elsass-Lothringen wieder ins Deutsche Reich haben wollen, Teile Polens. Also nicht nur die ehemaligen Ostgebiete, sondern eben auch Teile des damaligen Polens. Das heißt, das ist eine revisionistische, reichsnationalistische Veranstaltung. Und dann kommt noch die potenzielle Gewalt dazu. Das heißt, wir haben insgesamt ein Ensemble, das klar nach den sehr spannenden Definitionen des Bundesverfassungsgerichts in Sachen NPD rechtsextrem genannt werden muss. Sie wollen dieses Reich nicht, sie wollen diese Bundesrepublik nicht, sie wollen das Reich, sie akzeptieren es nicht, es ist systematisch. Also ich würde eher davon ausgehen, dass sie alle und nicht nur 5%, wie die Verfassungsschützer oft sagen, erst einmal als rechtsextrem gelten, dann kann man noch differenzieren. Diese Bewegung ist rechtsextrem orientiert. Jetzt noch ein Satz aufgreifend, was gesagt worden ist von euch, Ihnen. Diese Bewegung gibt es verstärkt seit den 80er Jahren. Sie ist sehr zersplittert. Eine sehr eindrucksvolle Verfassungsschutzpräsidentin von Brandenburg hat seinerzeit gesagt, das sind spinnerte Leute. Und da sage ich, genau, aber gefährlich. Spinnert, verrückt, irreal, surreal, wie hier gesagt worden ist, alles ja. Das sind Konstruktionen, fantasievolle Konstruktionen, aber sie haben eine Ausrichtung auf, wir wollen das nicht, wir lehnen die Ordnung ab, wir lehnen alle demokratischen, rechtsstaatlichen Elemente ab und das definiert sie schon als extrem. Warum rechtsextrem? Weil es verbunden ist mit entsprechenden Ideologien.
JS, willst du reagieren?
Ja, yeah, super gerne. Ich habe mir meine Notizen aufgeschrieben, ja. Also erstmal wollte ich nochmal auf das, was auch Hans vorhin noch gesagt hat, noch Bezug nehmen kurz, dass es natürlich schon gerade an den Rändern in letzter Zeit vermehrt einen Schulterstoß gibt zwischen Leuten, die sich früher wahrscheinlich als linksliberal bezeichnet haben und dann heute eben eher in dieses rechte Milieu abdriften. Was ich noch sagen wollte in Bezug auf die heutige Demokratie in Deutschland, ist natürlich, dass man trotzdem starke historische Parallelen sieht, also Anfang der 1920er, 1925, hätte wahrscheinlich auch niemand es für möglich gehalten, dass Deutschland 1933 so aussieht, wie es dann aussieht. Man hätte es vielleicht schon denken können, aber die historischen Parallelen sind natürlich schon irgendwie da. Hitler wurde auch als Spinner abgetan und man sieht, was daraus geworden ist. Aber in Deutschland haben wir natürlich heute eine wesentlich wehrhaftere Demokratie als damals. Die Weimarer Reichsverfassung hatte massive Probleme, die es im Grundgesetz so heute nicht mehr gibt. Trotzdem muss man sich natürlich schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man sich die Situation und die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut. Zu sagen, dass vom Rechtsextremismus heute keine Gefahr mehr ausgeht, wäre fatal, wenn man sich anguckt, wie die Prozentzahlen für die AfD hochgehen im Bund, aber eben vor allem auch auf Landesebene in unserem wunderschönen Heimatbundesland Brandenburg, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, auch in Westdeutschland. Das ist schon erschreckend und die historische Parallele würde ich schon ziehen, auch wenn die Demokratie heute gefestigter ist, als sie es damals war.
RB?
Ja. Ich glaube auch ein weiterer Punkt, der die ganze Situation so kritisch definitiv macht, ist halt auch, dass eben Corona, wie schon sehr oft davor gesagt, eben alle Leute, also alle Verschwörungstheoretiker, egal ob links oder rechts, irgendwie zusammengebracht haben. Und wir haben gesehen, anhand der Querdenkerbewegung, es sind durchaus sehr große Massen.
Nun ist jetzt das Gefährliche, würden diese Masken wirklich so weit gehen wie diese 25 Personen und sich zumindest Gedanken machen über einen Staatsstreich und diesen auch zu gewissen Teilen vorbereiten. Ein weiterer Punkt, der wirklich sehr, sehr schockierend war, war eben auch, dass diese Gruppe nicht aus irgendwelchen hergelaufenen Spinnern bestand, sondern aus vielen Behörden auch gekommen sind. Also ich bin der Meinung, ehemalige Mitglieder vom KSK waren dabei oder zumindest eins und auch viele aus Polizei und anderen exekutiven Mitteln eben auch. Und eben, dass die auch gewisse Kenntnisse zu Waffen haben und diese auch sehr stark. Also würden wir davon ausgehen, dass viele von diesen Leuten mehr Waffen haben als ich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich gehe mal davon aus, dass der Durchschnitt im Wesentlichen unter den Waffenfunden liegen, die eben bei diesen Razzien auch gefunden wurden. Also es ist definitiv gefährlicher als vor 2 Jahren die Situation. Also
die einzige Waffe, die ich zu Hause habe, ist ein Sportbogen und damit könnte ich, glaube ich, niemanden umbringen.
Ich habe nicht mal einen Sportbogen.
Ja, ich habe früher Bogenschießen gemacht als Hobby mit einer Person, die auch gerade hier in diesem Podcast anwesend ist, möchte ich mal sagen.
Du kannst ruhig sagen, dass es Hans war. Kannst ruhig sagen, dass es Hans war. Aha,
ich hatte sehr schöne Zeiten damals.
Ja, cool. Aha, du wolltest noch
ergänzen? Aber ich hab meinen Bogen leider nicht mehr. Es war nur ein Leihbogen. Und meiner auch. Daher, ja, und mein das einzige Messer, das ich besessen habe, mein schönes Opinel, wurde mir auch letzten Sommer abgenommen bei einer Zugkontrolle. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nach Spanien oder Portugal wollen mit Zug, nehmt keine Messer mit. Es gibt gute Kontrollen. Ist auch richtig so, aber ja. Anderes Thema. Was ich noch ergänzen wollte zu den Personen, das hatte RW gerade angesprochen, das ist wirklich Menschen aus allerhand Lebensbereichen waren und unter anderem, ich glaube, Birgit Winkmann, also die AfD-Abgeordnete, die gezeigt wurde, wie sie eben mit lauter namhaften AfD-Politikerinnen und Politikern zusammengearbeitet hat und auch dadurch natürlich die Nähe zur besagten Exekutive, die RB genannt hatte, besaß, eben auch als Richterin jahrelang gearbeitet hat. Da stellt sich mir die Frage, wie ist es möglich, dass im öffentlichen Dienst so viele Personen arbeiten, tätig sind, die rechtsextremistisches Gedankengut in sich tragen, teilweise bereits in der Probezeit entdeckt wird. Es gab ja zahlreiche Vorfälle. Und da möchte ich Sie fragen, Herr Funke, Wie sehen Sie den Umgang damit aktuell? Also halten Sie den für richtig? Sollte es strengere Maßnahmen geben? Ja, was sollten wir da tun?
Ja.
Herr Funke, wollen Sie gleich reagieren oder wollen wir erst die restlichen Beiträge durchgehen? Was wäre Ihnen lieber?
Mir egal. Wie ihr es wollt.
Da würde ich vorschlagen, wenn es okay ist, wir schieben die Frage ein bisschen. Ich glaube, es werden noch mehr Aspekte kommen, dann könnte er die alle zusammennehmen, wäre jetzt mein Vorschlag. Okay, gut.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also.
Okay, dann wäre theoretisch nur noch Hans und LZ, dann hätten wir einen kurzen Weg, bis wir bei deiner Antwort sind.
Gut. Ich möchte doch nochmal auf die Frage der Rechts sozusagen als politische Normenorientierung eingehen. Das Phänomen, und da bin ich mit mir selber am Rätseln oder unklar und würde auch gerne um Hajo vor. Also Hajo, wir kennen uns schon viele Jahre, deswegen duzen wir uns ja auch ganz selbstverständlich. Wir haben beide noch die RAF erlebt in den 70er Jahren, die ja angetreten ist. Die meisten kennen das nur RAF oder Baader-Meinhof-Gruppe. Die haben sich ja selber Stadtgerilla genannt. Die hatten allen Ernstes ja geglaubt, in Anlehnung an südamerikanische, vor allem Stadtguerilla-Bewegungen, sozusagen im Interesse des Volkes eine Befreiung der unterdrückten Massen hinzukriegen. Das war, und zwar mit einem dezidiert linken Anspruch, genauso hirnrissig, illusionär wie das, was diese Reichsbürger jetzt machen. Der brutale Unterschied ist, dass die RAF in ihrem Waffengewalt, in ihren Operationen tatsächlich tödliches Potenzial entwickelt hat und eingesetzt hat. Aber die politische Perspektive der RAF war damals eine genauso illusionäre und völlig realitätsferne wie bei diesen Reichsbürgern. Deswegen finde ich das Interessante zu sagen, wie kommt ein solcher Realitätsverlust zustande? Und wie ist, und da mache ich jetzt nochmal die Bewegung zu den Corona-Aktivisten, nenne ich mal in Anführungsstrichen. Ich habe mir viele dieser Demonstrationen angeguckt und man kennt ja auch Akteure. Und viele von denen sind welche, Haju, du hast das angedeutet, die in ihrer Vergangenheit, in langen Jahren ihrer politischen Sozialisation eindeutig eigentlich eher von der Linken herkamen. Was passiert in einer Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs, auch in der Enttäuschung über staatliches Handeln, dass Leute, die eigentlich eine demokratische linke Gesinnung haben, auf einmal sich in Konstrukte verziehen und flüchten, die eine ganz andere normative Fundierung haben. Was ist da los, dass das passiert? Also ganz, ganz einfach, simpel gefragt, wie werden aus langjährigen Linken auf einmal Vertreter rechter Narrative? Das kann ich immer noch nicht so richtig begreifen.
LZ, willst du noch? Ja.
Ich wollte nur noch mal was zu der Aussage von AHA ergänzen. Vor einem Jahr oder ein bisschen länger her haben wir auch einmal über den Rechtsextremismus in der Polizei, glaube ich, gesprochen, weil der da auch relativ populär war zu diesem Zeitpunkt und auch immer noch ist und auch in anderen Institutionen, sag ich mal, also auch wir hatten im Unterricht bei Herr Kabisch damals, wie sich das anhört, damals, das ist bestimmt auch noch nicht mal ein Jahr her, aber das fühlt sich schon so lange an, ein Bundeswehrsoldaten da, und da hat JS auch die Frage gestellt, wie damit umgegangen wird und wie das gehandelt wird, und er war sich darüber bewusst, aber wusste nicht ganz, was er antworten sollte. Und das fand ich schon sehr erschreckend, dass man sich darüber bewusst ist, aber irgendwie dann doch nicht so viel dagegen tun kann.
Also ich fasse mal zusammen, die zwei Aspekte quasi, Herr Funke, die jetzt angesprochen worden sind oder mit Fragen verbunden worden sind, ist erstens der Aspekt, ja, wie kann nun Hans These, eine extrem linksorientierte Person, so in diesen So kommen und sich quasi auf die rechte Seite bewegen, um mal diese Metapher weiterzuspinnen. Und gleichzeitig die Frage von AHA, die jetzt LZ noch ergänzt hat. Wir haben ja gesehen, dass da die Verstrickungen in die staatlichen Institutionen vorhanden war und so ein bisschen schon die Lösungsperspektive. Ist das tatsächlich so ein großes Problem? Gibt es da irgendwelche Ansätze, die Sie sehen würden?
Ich muss da auch laut nachdenken. Das ist immer so, wenn Hans Fragen stellt, dass es für mich wie neu ist. Und ich grabe dann also in persönlichen Beobachtungen und assoziiere, es ist Enttäuschung über die Effizienz der Demokratie und die Begeisterung für die Demokratie. Es ist im Zweifel auch sehr narzisstisch, selbstbezogen. Ich will nicht geimpft werden und tue alles und wechsle auch die Fronten. Es ist Protest, der delegiert wird. Es gibt keine vernünftigen demokratischen Protestkulturen, die wir eigentlich brauchen. Und das gilt für alle möglichen Themen. Das gilt für soziale Themen, das gilt für intellektuell-mentale Themen, das gilt für eine vernünftige Auseinandersetzung, wie lange der Krieg noch andauern soll. Also all das ist unterbelichtet, es gibt so eine Art Mainstream und es fehlt an wirklich kreativen, zivilcouragierten Diskursen in allen diesen Bereichen. Das ist dann also nicht der Mainstream, also wenn alle einig sind, von der Süddeutschen bis zur Zeit, dann stimmt was nicht. und auch noch die anderen. So. Und dann wird es langweilig und dann sagte eben dieser vorhin genannte, du bist doch, Hajo, auch für Protest. Jetzt protestiere ich gegen die Zumutung des Staates. Und es waren ja auch ein paar Fehler dabei, aber diese Grundeinstellung, dass man diese verflucht nochmal, diese Demokratie verteidigen muss gegen diese übergriffigen Querfrontstrategien und rechtsextrem orientierten AfD-Beteiligung und er dann selber nochmal sagt, die AfD ist die richtige, das ist wirklich, da ist jemand ideologisch oder analytisch und mental gekippt. So, also ich kann keine Antwort darauf geben, außer diese Beobachtung und dann das weiterzuziehen. Ich bin gespannt, was Hans als nächstes dazu sagt. Wie viele Minuten haben wir denn heute noch?
Grundsätzlich sind wir relativ unbeschränkt. Wir werden schon auf die Zeit achten.
Okay, gut. Das entlastet mich. Das hätte ich auch vorher schon
fragen. Was er damit sagen wollte, Open End.
Ja, ja, ja.
Das Meeting,
ja, ja. Das ist das Schöne an dem Podcast. Er hat keine Schränke.
Manchmal auch, bis wir Hunger kriegen. Aber ich denke mal, das sieht heute gut aus.
Ja, ich habe hier was da, aber nicht hier. Also dann das Illusionäre, die Entfernung von einem Realitätsblick. Gemeines Beispiel mit der RAF. Ich sage, es sind jeweils spezifische Elemente, die zu solchen Bewegungen antreiben. Und die End-60er, Anfang-70er Jahre wurden, also die RAF-Leute wurden geführt von einer sehr klugen, sehr kritischen, antikapitalistischen Meinhof, von einem sehr narzisstischen Bader und von dem, der dann Horst Mahler.
Mahler.
So, und Mahler, da kann man wiederum ins Biografische gehen. Mahlers Vater hat sich umgebracht, nachdem der Nationalsozialismus nicht erfolgreich war und wollte seine beiden Söhne auch umbringen. Und die haben sich gerade noch gerettet. Das heißt, er hatte eine traumatische Verstrickung, so würde ich sagen, und hat dann ein sehr überbordendes, auch gewaltnahes Verhältnis schon während der frühen Studentenbewegung gehabt. Viel Größenwahnsinn war dabei. Und das sind kleine Hinweise darauf, warum jemand, der eigentlich linksradikal wurde, dann gewalttätig linksradikal, später zu einem der radikalsten Neonazis mit einem wahnsinnigen Antisemitismus und Holocaustleugnung gekippt ist. Also das, so viel Kipperei, so viel in sich inkonsistent, obwohl er dann Hegel gelesen hat, das ist wirklich ein deutscher, deutschspezifischer Sonderfall einer totalen Verstrickung. Was die RAF an, also Sie sehen, man muss in die Spezifik dieser Bewegung reingehen. Es war eine existenzielle Herausforderung. Man hatte noch den Nationalsozialismus in diesen verschiedenen Formen hinter sich als autoritäres Phänomen, ich auch, und wollte sich davon befreien. Dann gab es diese furchtbaren Kriege, diesen brutalen Krieg mit Millionen Toten durch die Vereinigten Staaten.
Den Vietnamkrieg.
Vietnamkrieg durch nichts zu legitimieren. Und McNamara, einer der Strategen, hat Ende 67, als es dann noch schärfer wurde, einfach gesagt, das ist moralisch verwerflich, ich weiß nicht, was ich mache, ich trete zurück. Immerhin, das hat er später erst dann auch bekundet, aber es ist eben in der Phase der Entfesselung dieses Krieges geschehen. Das heißt, es war eine Menge los und im 2. Juni ist die Polizei auf uns eingestürmt und hat einfach geschlagen und auch einen Tod verursacht. Und diese Polizei war noch in den Lernphasen als Jugendliche des SS, der NS und so weiter begriffen. Das heißt, es war ein ungeheurer Umbruch, den wir glücklicherweise in Ostberlin gab es auch Diskussionen, aber das war sehr viel mehr gebremst durch die Strukturen dort. den wir natürlich, den ich und andere viele als existenziell erlebt haben. Aus dieser existenziellen Herausforderung sind dann Radikalisierungen passiert in autoritär maoistische Gruppen und in eben zunächst spontaneistische und dann auch eben terroristische Gruppen. Also eine ganz andere Konstellation, das will ich sagen. Und aus diesen existenziellen Herausforderungen will man neue Ideologien, Ideen, Strategien gesellschaftlicher Entwicklung entwickeln, denken und machen wollen. Ich hatte das Glück, dass ich in die Gewaltschiene nicht gefallen bin, aus vielen Gründen, die ich jetzt nicht ausbreiten kann. Das heißt, es war ein totaler Umbruch. Und da ist vielleicht, Hans, ein Vergleich. Wir haben heute auch eine Kumulation von Krisen und Umbrüchen. Ja. Nicht nur Anfang der 90er Jahre durch die schiefgegangene Einigung. Nicht, das ist ein eigenes Thema, warum die Einigung in vielerlei Hinsicht ökonomisch und mental zu sehr von Westdeutschen dominiert war. Es war in vielerlei Hinsicht katastrophal und ich könnte dazu auch sehr viel sagen. Lass ich weg, ist ein eigenes Feld. Aber einen Umbruch. Und nun haben wir wieder eine Umbruchskonstellation mit viel Verwirrung. Der Umbruch ist nahegelegt durch den Krieg, durch die
Pandemie,
Wertung der Globalisierung und all die Themen, die wir kennen. Und das führt zu Verwirrung, das führt zu Überraschung. Da ist dann die Demokratie plötzlich langweilig, weil sie auch teilweise gar nicht angemessen, sozial angemessen, politisch angemessen, strategisch angemessen, sich neu erfindet als Demokratie. Sie muss immer eine soziale sein, aber sie muss auch die Menschen mitnehmen, es muss Diskurse geben. Das ist alles gerade mit dem Parteiensystem LS oder wie sie heißt dann mal. JS hat darauf hingewiesen, mit dem, wie dann eben ein Oppositionsführer nicht mal weiß, was er zu sagen hat.
Herr Funke, Sie haben jetzt sehr ausführlich über die Frage von Hans gesprochen. Die Frage von AHA ist noch ein bisschen untergegangen. Ist nicht schlimm. Sie hat sich ja in die Richtung gestellt, dass die Verwicklungen in die staatlichen Institutionen ja sehr stark vorhanden waren. Ja. Und die Frage von AHA ging ja so ein bisschen in die Richtung, wie groß würden Sie, glaube ich, diese grundsätzliche Verwicklung einschätzen und zweitens auch so ein bisschen in die Lösungsrichtung. Richtig?
Ja, ja? Also das ist ein Riesenproblem, diese Verstrickung in staatliche Institutionen und aus staatlichen Institutionen, aus Sicherheitsinstitutionen. Ich bin jetzt kürzer, aber ich sage einen Satz zu NSU. Das war ein Totalversagen aller Sicherheitsbehörden in allen Bundesländern und im Staat. Die haben es nicht gesehen und ich sage bewusst, ich habe ein Buch dazu gemacht, Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz heißt das. Sie haben es auch nicht sehen wollen. Hans-Georg Maaßen ist eine dunkle Figur und auch das BKA. Das weiß ich sehr genau, weil ich dann plötzlich beim BKA was sagen sollte als Rechtsextremismusforscher. Und ein früherer Bekannter, der kam auf mich zu und sagte, ich habe es Mitte der Tausender Jahre, als diese Terrorbande agiert hat, die auch nicht aus Dreien bestand, ich habe es denen, meinen Kollegen, zuständigen Kollegen gesagt, guckt doch mal nach rechts. Und die haben mich ausgegrinst, um es kurz zu machen. Das heißt, es gab ein Versagen und dann gab es noch einmal ein Versagen in der Aufarbeitung. Die Aufarbeitung war so schlecht, dass 13 Untersuchungsausschüsse, 2 auf Bundesebene, da nacharbeiten mussten und zum Teil an die Barriere von Hans-Georg Maaßen gestoßen waren und nicht alles aufdecken konnten. So. Und daraus ist dann, nachdem man gesehen hat, wie schief das gegangen ist, ist dann ein Prozess entstanden in diesen staatlichen Institutionen, auch durch den Wechsel an der Spitze, wo man gesagt hat, das kann nicht so weitergehen, das ist gefährlich. Konstantin von Notz sprach von, der Grünvertreter im Innenausschuss sprach von einem untergründigen, moosartigen Netzwerk, das gefährlich ist. Und deswegen haben die jetzt auch bei diesem Reichsbürgerding so reagiert mit 3000 Soldaten. Man wollte sicher gehen, nachdem er 2016 einer ein Polizist erschossen worden ist und es eine Terrorformierung war, die gefährlich sein konnte, nicht als Staatsstreich, aber die hätte im Bundestag über die Malzack oder sonst wen sehr schnell ein paar Tote produzieren können bei einer solchen Attentatsaktion. So, und diese neuen Spitzen in BKA, aber vor allem auch im Verfassungsschutz, sind, soweit ich das sehe, und manches weiß ich ziemlich genau, sind ganz andere an der Spitze. Nicht das System selbst, das kann ich nicht überschauen, da gibt es keine Studien, die wirklich ernsthaft sagen, wir müssen daran. Insofern war das auch von Frau Faeser, der Innenministerin, war das ein Ausdruck, ja, wir wehren uns als Staat und wir sind darin auch kompetent. So, und nur deswegen bin ich relativ vergleichsweise optimistisch, dass diese staatlichen Institutionen jetzt endlich sich den Fragen stellen. Nicht Seehofer. Seehofer hat zwar gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, aber er hat wenig getan. Er war oft zynisch, er war nicht präsent, er wusste nichts, er hat es relativiert. Das ist bei Faeser anders, das ist bei den Parlamentsabgeordneten anders, sie sind einflussreicher geworden. Und es gilt für alle vier sicherheitsrelevanten Institutionen, nicht immer, aber doch an den Spitzen. Und dann noch zu der Anfangsfrage, wie gefährlich sind die Aktionen, wenn da auch KSK-Leute, das ist gefährlich, aber ich bin doch im Moment relativ sicher, dass man all das, was man erfassen kann, auch erfasst. Und das hat wiederum Wirkung darauf, dass die Nächsten nicht gleich das nächste Attentat machen. Und wir haben glücklicherweise ein relativ scharfes Waffenrecht. Deswegen kommen wir nicht so schnell in die furchtbare Situation, in der Nordamerika, also in die Vereinigten Staaten gegenwärtig sind.
So, es gibt ganz viele Statements. Aha, starte.
Ja, ich komme noch gleich mit der nächsten Frage. Also es war sehr interessant gerade, was Sie über den Nährboden gesagt haben und auch die Parallelen zwischen der RAF-Bewegung und der heutigen Ausgangslage. Was mich noch interessiert ist, ab wann wir bei einer also doch recht großen Bewegung, je nachdem, welche Zahlen man sich nimmt, aber um die 30.000 werden meist genannt, also um die 30.000 Reichsbürger, die aktiv sind in Deutschland, aber die Dunkelziffer kann natürlich um einiges höher liegen. Ab wann können wir von einer Radikalisierung sprechen? Jetzt hatten wir sehr viel oder hatten auch sehr viel über Gewalt gesprochen, aber wie wir alle wissen, als Nutzer der sozialen Medien kann Gewalt auch früher beginnen, verbal. In welchem Moment würden Sie den Kipppunkt sehen? Wann setzt eine Radikalisierung ein? Müssen es erst Vorbereitungen für einen Putschversuch sein oder kann dieser Punkt auch schon früher erreicht werden?
Darf ich direkt antworten? Das ist eine Radikalisierung. Diese spezifische Radikalisierung dieser Gruppe, das haben wir so nicht in dem Maße gesehen und auch nicht erwartet und haben wir auch nicht gehabt. Insofern ist es eine Radikalisierung. Diese Radikalisierung bewegt sich im Kontext von diesen Bewegungen, das heißt, je stärker diese Bewegungen sind, die Sie erwähnt haben, die Covid-Bewegung und vorher die Flüchtlingsbewegung, die haben die Stimmung erzeugt, von der aus dann andere sagen, die reden nur davon und die demonstrieren nur, wir tun. Und das ist die Attentatsgefahr. Das war die Attentatsgefahr 2018 nach Chemnitz, nach dieser großen Aufmarsch von Hooligans und AfD. Danach gab es gleich eine Revolution Chemnitz, die glücklicherweise gefasst wurde. Dann gab es die Attentate in Halle und in Hanau und den Mord an Lübcke bei Kassel. Das war eine Welle. Die hat dann dazu geführt, dass diese Sicherheitsbehörden, aber auch die Öffentlichkeit und selbst hinsichtlich der AfD es Abbrüche gab, also die AfD ging zurück aufgrund dieser Debatte, aufgrund der Konsequenzen. Und dann kam die nächste Welle, nämlich die über die ganze Covid-Querdenker, Ballweg, wer auch immer. Und das über 2 Jahre und das hat 100.000 erfasst. Wieder eine Radikalisierung und wieder die Gefahr, mehr oder weniger direkt, okay, das ist Zeit, etwas Gewalttätiges zu tun. Deswegen sind 21 die verbreitetste Gewalt seit Jahrzehnten gewesen, also in kleinen Taten, Radikalisierung im Kleinen und Radikalisierung der Bewegung, Radikalisierung der Gewalt im Kleinen und die Gefahr von Attentaten, wenn man ihr nicht vorher Herr wird. Also es sind Zusammenhänge, die sehr indirekt sind, aber die für mich sehr überzeugend sind und insofern auch sehr gefährlich. Und das gilt erst recht für die Regionen, in denen es praktisch eine mentale Dominanz gibt. Also in Teilen Sachsens, in Teilen Thüringens. Ihr wisst über Brandenburg besser Bescheid, wo dann die Interaktion bis hin zu Ansätzen einer faschistischen Bewegung geraten kann. Im letzten Jahr in Grimma durch, Freies Thüringen, Freies Sachsen. Das war eine Mentalität, die kaum mehr gekontert wurde durch Zivilcourage, durch Demokraten. Man sieht es ja auch daran, dass der Ministerpräsident von Sachsen immer hinterherläuft. Also man kann es genauer beschreiben. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen, wenn die Interaktion sozusagen auf höherem Niveau passiert und die Gegenkräfte auf der Ebene der Exekutiven, auf der Ebene der Parlamente nicht mehr angemessen greift. Also das sind dann ganz große Gefahren für bestimmte Teile der Republik. Aber zugleich gibt es natürlich Erfahrungen. Es ist nicht wie Weimar, wie Sie angedeutet haben. Das sehe ich noch nicht. Das kann natürlich kommen, man weiß es nie. Es hängt von der Bereitschaft, als Demokraten tatsächlich aktiv zu sein, in den Parteien, aber auch in Demonstrationen, in den entsprechenden Institutionen, vor Ort, in den Kommunen, vor allem in den Kommunen. Und ich erwähne gern die Studie von den Leipzigern, Autoritarismusstudien, wo immer wieder erfasst ist, dass es zwar viele irgendwie die Verschwörungsideologien nachgehen, Verschwörungstheorien vermeide ich, weil es keine Theorien sind, wo aber zugleich klar wird, dass mindestens 80% die Demokratie mit ihrem Grundrecht der Menschenwürde verteidigen würden. Das ist in unterschiedlicher Intensität, aber immerhin. Das heißt nicht, dass die 20% nicht absolut gefährlich werden können, aber wir sind nicht in Brasilien, wir sind nicht in den Vereinigten Staaten.
Elbi.
Ja, also ich wollte jetzt noch mal was ergänzen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das bricht jetzt hier vielleicht aus dem Gesamtgespräch raus. Der andere Herr, den ich meinte, der sich selber zum König von seinem eigenen Königreich gekrönt hat, heißt Peter Fitzig.
Ja.
Fürs Nachgoogeln. Der hat das Königreich Deutschland gegründet und ich finde an ihn, also das ist noch mal ein Beispiel dafür, wie so verschiedene Leute sich in diesem Reichsbürgermilieu befinden. Also er selber ist ein ehemalig Koch gewesen. Auch eine bekannte Geschichte. Und ihm folgen Esoterikern, neben Rechtsradikalen auch Esoteriker, die mit ihm da, also er hat Schlösser gekauft in Sachsen, die er modernisieren will. Und die helfen da auch mit, die folgen ihm auch dahin, die investieren auch in diese Schlösser. Und ich finde, das zeigt einfach nochmal diese Spanne sehr gut. Deshalb wollte ich das nochmal aufbringen.
Ja. Es ist sehr diffus, sehr differenziert. Und dennoch hat Hans recht, das begann mit nationalsozialistischen Wiedergründungen der Sozialistischen Reichspartei. Ja, die wurde dann verboten, weil sie so nationalsozialistisch war. Und dann gibt es immer wieder ganz extreme Versionen, also Röder zum Beispiel, der auch Attentate mitgemacht hat. Das ist die eine Seite, die ganz radikale. Dann gibt es die Spinnerten, die nur Spinnert sind. Und wir haben also die Esoteriker, die dann manchmal doch rechts sind. Ich bin ein Yoga-Fan und hoffentlich nicht esoterisch dabei. So, aber also es gibt diese Vielfalt, das muss man sehen, da haben Sie recht.
Also vielleicht mal
Sache, die ich mitbekommen habe, die sich teilweise auf mein Leben aus der ganzen Geschichte auch ausgewirkt hat. Ich persönlich bin Teil eines Schützenvereins, also zwar nicht Kugelschütze, ich mache noch Bogenschießen im Gegensatz zu den anderen beiden hier. Ich habe durchgehalten. Es ist so, dass ich eben, dadurch, dass ich mich auch in meinen Verein engagiere, eben der letzten Zeit mitbekommen habe, es soll ja eine Waffenrechtsverschärfung kommen. Und in dem Bezug ist die Frage, würde sowas überhaupt was bringen, wenn es eben schon durchaus gewaltbereite Leute gibt, die schon Waffenschein und so haben? Würde es was bringen, wenn man jetzt das Ganze verschärfen würde, in Bezug darauf, dass es eben die ganze Situation entschärfen soll? Also weniger Leute haben Waffen, so kann es dann auch weniger zu solchen Vorbereitungen kommen, weil ich glaube, solange man nicht die Mittel hat, ist es schwer, so etwas vorzubereiten. Also dafür sind selbst die, wie Sie sagen, spinnerten Leute zu spinnert, zu realistisch, so gesagt. Würden Sie sagen, dass solche Einschränkungen dann auf so eine kleine Gruppe eben auch die restlichen Bereiche, sei es in dem Fall Sportschützen zum Beispiel, eben einschränken würden? Also ob es das wert wäre, gewisserweise.
Darf ich wieder?
Ja.
Also ich neige inzwischen doch dazu, dass es ist ja zweierlei. Man kann rechtliche Maßgaben machen, man kann die öffentliche Aufmerksamkeit erhöhen. Und beides ist, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, diejenigen, das wird nie so verschärft werden, dass sie nicht Sportschütze bleiben können. Aber es erhöht die Aufmerksamkeit für die kommunalen Behörden, die oft sehr lasch damit umgehen, zu sagen, okay, ich kriege hier mehr Druck. Und womöglich gibt es dann auch noch einen Prozess und so weiter. Ich passe mal mehr auf. Und ich glaube, das ist wichtig. Das hat der Fall des zurückgetretenen Innenministers aus Mecklenburg, Vorpommern, Cafier, glaube ich, heißt er, gezeigt, der dann eben da mitgemacht hat und dann nicht rechtliches getan hat und deswegen zurücktreten musste. Da ist eine, also ich verstehe, dass man diese liberale Haltung gegenüber Sportschützen beibehalten muss, aber zugleich die verstärkten Gefahren mit der Waffennutzung auch angehen muss. Also ich schwanke da ein bisschen, weil ich nicht im Einzelnen weiß, wie wirksam diese Mittel sind. Ich komme vom Ergebnis. Es muss sehr schwer gemacht werden, denen, die wirklich eine Gefahr sind, dass sie Waffen haben.
Es gibt dazu, bevor ich erst gleich ergänzen kann, eine interessante Geschichte im deutschen Waffenschutzgesetz, im Waffengesetz steht quasi drin, dass jeder, der einen Waffenschein hat, alle 3 Jahre diesen erneuern muss und dafür müssten die Sicherheitsbehörden den entsprechenden ausstellenden Behörden mitteilen, wenn da Auffälligkeiten sind. Von diesem de jure quasi Sachverhalt wird in der Praxis kein Gebrauch gemacht. Genau. Finde ich sehr interessant, konnte man in dem Podcast die Lage dann mal nachhören, die haben das mal aufgearbeitet, ich fand das super interessant, dass das quasi jetzt schon möglich wäre, man es auch einfach nicht gemacht hat, wurde nicht weitergeleitet und da sieht man auch genau. so eine Lücke in der Verfolgung, die natürlich in der Prävention dann nichts bringt, wenn man schon weiß, es wird nicht verfolgt. Ja.
Und so ist es in Hessen gewesen, bei diesen Hanau-Sachen, also immer wieder. Und da muss eine erhöhte Aufmerksamkeit sein, solange diese Gefahr von Terrorattentaten existiert.
Herr B., wolltest du darauf noch reagieren, weil ich würde was anderes ansprechen wollen.
Ja, also ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass da Sie, Herr Föhn, auch Vergleiche zur RAF gezogen haben, da war es ja auch so, dass wahrscheinlich die größte Unterscheidung zu der RAF und diesem Putschversuch oder der Vorbereitung war eben, dass sie schon zuvor rausgeholt wurden, bevor es überhaupt zu irgendwelchen militanten Handlungen kommen konnte. Ja. Aber ansonsten, rein von den Personen, die da drin waren, könnte man nicht trotzdem sagen, dass diese Gruppe ebenso gefährlich, wenn nicht sogar vielleicht sogar gefährlicher war, eben dadurch, dass sie so sehr, sehr konkrete Pläne hatte. Jetzt die RAF.
Ein Satz zur RAF. Ich glaube, dass am Anfang Man hätte durch kluge Politik, die beides macht. Okay, da habt ihr euer Motiv und hier ist die Gewalt und da ist ein Stoppzeichen und wir müssen das zu klären versuchen auf den verschiedenen Wegen. Gerhard Baum hat einmal gesagt, der war zeitweise Innenminister oder Justiz, ich glaube Innen, weiß ich nicht genau, Justiz oder Innen, Justiz glaube ich, man hätte auch Vogel, war auch Jochen Vogel zuständig damals, man hätte noch klüger mit diesem Phänomen umgehen müssen. Es ist dann so eine Art Überreaktion des Staates erfolgt und damit dann noch mehr Gewalt. Aber das ist dann eine sehr spezifische Debatte, was kluge Politik anlangt.
So, dann würde ich jetzt noch mal mich äußern. Ich habe mich so lange gemeldet, ich habe schon wieder vergessen, was ich alles sagen wollte. Aber ich habe zum Glück ein paar Notizen gemacht. Also erstmal wollte ich zu dem sagen, was vorhin, glaube ich, erwähnt wurde mit kommunaler Ebene, dass es da besonders wichtig ist, dagegen zu halten. Stimme ich absolut zu. Problem ist bloß, dass eben Anfeindungen und auch wirkliche Gewaltandrohungen und auch das Durchziehen von diesen Gewaltandrohungen auf kommunaler Ebene wirklich massiv ist. Also ich kenne viele Leute, die sich jetzt bei uns bei den Jusos engagieren oder auch in der SPD, die wirklich massiv bedroht wurden, schon von rechten PolitikerInnen oder eben auch von einfach rechten Menschen. Und das ist ein massives Problem, weil Leute teilweise deshalb auch wirklich aus Parteien austreten. Ich kenne eine Person, die wirklich bei den Jusos ausgetreten ist, weil das einfach nicht mehr möglich war und auch nicht mit Familie vereinbar ist. Und dann wird auch teilweise die Privatadresse rausgefunden. Und das sind keine Personen, die irgendwelche Ämter innehaben. Die sind in keinem Vorstand, die sind in keinem Landesvorstand. Es ist einfach krank. Man engagiert sich für irgendwas und dann wird man da so bedroht. Ich habe das jetzt persönlich zum Glück noch nicht erlebt, aber ich hatte auch schon unangenehme Begegnungen mit Leuten, die ich als Rechtsextremistinnen bezeichnen würde. Es sind dann halt auch immer meistens Männer. Und dann steht man da als junges Mädchen und denkt sich schon so ein bisschen so, warum brüllst du mich jetzt hier gerade an? Warum verhältst du dich so aggressiv mir gegenüber? Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite ist, dass die Gefahr, die von dieser ReichsbürgerInnenbewegung ausgeht, natürlich massiv ist. Aber solange wir in Deutschland eine demokratische, stabile Gesellschaft haben, kann diese Gefahr eigentlich in Schach gehalten werden. Allerdings zweifle ich so ein bisschen an dieser stabilen, demokratischen Gesellschaft. Zweifelsohne, Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Das Grundgesetz hat sich da sehr, sehr gut verbessert, habe ich ja schon gesagt, im Vergleich zur Weimarer Reichsverfassung. Aber wenn man politisch aktiv ist, dann muss man nicht lange gucken in der eigenen Partei, bis man Leute findet, die Aussagen treffen, die einfach AfD-like sind. Also ich muss bei uns in den Ortsverein gucken oder auch bei uns, vor allem in der SPD, bei den Jusos nicht so sehr, aber vor allem in der SPD, da muss ich nicht weit gucken, bis ich Leute finde, die an sich DemokratInnen sind, aber die teilweise Auffassungen vertreten, und das ist dann besonders gegen Frauen und auch vor allem gegen geflüchtete Menschen, besonders gegen Menschen aus dem arabischen Raum, da könnten sie auch bei der AfD mit auftauchen. Und jetzt gerade hier bei uns in Werder, ich habe es, glaube ich, auch schon mal hier gesagt, gibt es einen Politiker, der war sehr, sehr lange in der SPD, der ist heute in der AfD. Und da wird trotzdem noch mit dem kommuniziert in der SPD und man gibt sich irgendwie die Hand und man ist irgendwie Best Buddies, wenn man irgendwie sich mal irgendwo sieht, und da kommt mir wirklich das kalte Kotzen. Dieser Typ ist absolut ekelhaft, ist einer Nazi-Partei beigetreten, die für mich nicht auf den Boden des Grundgesetzes steht und die auch mit Demokratie wenig zu tun hat. Und diese ganz leichte, immer diese Unterwanderung, immer so ein bisschen, es schleicht sich immer so ein bisschen mehr Gedankengut ein und es wird immer alles ein bisschen sagbarer irgendwann. Das erlebe ich ganz, ganz massiv, vor allem bei Leuten, die der älteren Generation angehören. Das ist gar nicht irgendwie abwertend gemeint, aber es erlebe ich vor allem bei der SPD und nicht bei den Jusos, ehrlicherweise.
Ja, ein wichtiger Punkt. Ich habe ein Gegenbeispiel, das ist Oranienburg, also nicht Gegenbeispiel, eine Erfahrung. Und Wittenberge. In Wittenberge hat man gleich 1990 eine tolle Jugendarbeiterin, die Leute, die nach rechts gingen und dann sich ausgebreitet haben, in einen Fußballclub genommen. Mit denen sind die nach London gefahren. Nur eine Botschaft: Du, wenn du hier gut Fußball spielen willst, dann musst du die Springerstiefel ausziehen und die richtigen Schuhe anziehen. So. Und die hat die festgehalten, die hat die integriert, die konnte das. Und deswegen ist es in Wittenberge kaum zu einer breiten Bewegung gekommen. In Werder, soweit ich weiß, ist es ganz anders gewesen. In Oranienburg war es zunächst genauso schlimm wie anderswo. Und dann gab es einen guten Bürgermeister und es hat 10 Jahre gedauert, bis man sicher über die Straße gehen konnte. Sie haben recht. Also das, was Sie beobachten und dann auch diese ideologischen Shit. Man kann ja alles Mögliche kritisieren, auch an autoritären Gehabe von dem oder jenem. Aber zugleich muss man Angebote machen. Also wir hatten ja die Silvesterdebatte und man muss direkt mit ihnen kommunizieren und auch Chancen bieten. Ich habe das da und dort mit Rechtsextremen gemacht und einfach gefragt, und was ist deine Perspektive aus Auszubildender? So. Und das heißt, die Person nicht vom Rechtsextremen hergenommen, sondern von ihrer Person, ihren Wünschen, die sich versteckt haben und die man, es gibt einen gesunden Kern bei den meisten, mal 5%, mal 50, mal noch mehr. Und mit ihnen zu arbeiten ist dann auch wichtig, bis sie nicht der Ideologie, und das gilt natürlich für deine SPD-Leute genauso.
Jetzt willst du nochmal reagieren?
Ja, ich würde ganz eine Sache dazu sagen. Erstens, ja, ich wünschte, wir hätten in Werder auch mal eine ordentliche Bürgermeisterin. Leider regiert unsere CDU-Bürgermeisterin mit Stimmen der AfD meistens, was, ja, ich weiß nicht, wo da die Brandmauer nach rechts ist, wahrscheinlich abgebrannt. Nee. Und die andere Sache, die ich dazu noch sagen wollen würde, ist, dass ich das total verstehen kann, dass sie da so auf die Menschen zugehen und das auch förderlich ist mit Sicherheit. Ich habe allerdings eine genau gegensätzliche Erfahrung gemacht, was, glaube ich, vor allem darauf zurückzuführen ist, dass ich A, relativ jung noch bin, weiblich, damit auch weniger ernst zu nehmen bin. Es ist leider so für viele, gerade männliche Genossen, dass wenn ich auf so eine Sachen antworte, dann kommen immer, du hast eh keine Ahnung, du bist doch nicht alt genug, um das zu verstehen. Es wurde mir wirklich schon so gesagt. Und das ist, dann hat man halt gar keine Ebene, auf der irgendein Respekt da ist. Und wenn kein Respekt da ist, dann kann man auch niemanden von irgendwas überzeugen. Aber wenn, wenn die Anfangseinstellung schon ist, du bist zu jung, um das zu verstehen. Und wie oft mir das schon gesagt wurde, ich kann es wirklich nicht, ich kann es nicht mehr zählen.
Autoritär und deshalb, fremdenfeindlich und frauenfeindlich.
Ja. Das ist immer eine gute Mischung und das ist total krass, wenn man die Leute darauf anspricht und auch, ich hab auch wirklich mal jemandem gesagt, ich finde das gerade total sexistisch, wie du mit mir umgehst und dann ist auch sofort, was, ich doch nicht mit Sexismus und meine Frau und wenn sie von ihrer Frau anfangen zu reden, wir haben Friedrich Merz gesehen, seine Frau hätte ihm die rote Karte gezeigt, also dann weiß man spätestens, es ist vorbei mit gesunden und vernünftigen Argumenten. Insofern habe ich da immer ehrlich wenig Chance, aber man muss trotzdem, und das rate ich auch allen Personen, die gerade zuhören, immer die Leute darauf ansprechen. Und auch wenn es manchmal wehtut und auch wenn es vielleicht ein Familienmitglied ist, was einem sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe schon Familienfeiern zerstört, das habt ihr wirklich nicht gesehen. Also man muss den Finger in die Wunde legen. Man muss sagen, was du gerade gesagt hast, ist Rassismus. Und wenn es halt dann, keine Ahnung, der Opa ist, der halt, damals hat man das halt so gesagt, dann erklärt man ihm halt, warum man es heute nicht mehr so sagt. Und nein, das ist nicht irgendwie der westasiatische Phänotyp, der in Deutschland Silvester randaliert hat, sondern es sind irgendwelche Michaels und irgendwelche Svens und da muss auch keine Vornamen abgefragt werden. Liebe CDU, wirklich. Die also CDU wirklich dieses Jahr, ich kann es nicht mehr glauben, was sie für einen Scheiß gebaut hat schon. Da können wir eine eigene Folge drüber machen. Es kam nur Müll von der CDU. Ich habe eben auf Twitter gelesen, dass Markus Söder gesagt hat, mit den Grünen regieren wir nicht, weil sie Kohle abbaggern, sie sind keine Klimaschutzpartei. Wo, in welcher Welt lebt dieser Mann?
Ja.
Wirklich.
Nein. Ja, ja.
Parität,
ja, ja.
Ne?
Ja, aber du gibst nicht auf, das sehe ich. Und ich auch nicht.
Ja, ich werde niemals aufgeben.
Okay, dankeschön, JS. Legendär ist ja die Geschichte, wie du im Foyer den AfD-Abgeordneten oder Kandidat warst, glaube ich, nur in dem Fall.
Ja, ist wirklich,
wie ich habe ihn damit konfrontiert hast.
Ja, ja, es ist war tatsächlich mein so gewesen. Er wollte mich von der Veranstaltung entfernen lassen.
Ja, aus aber meiner eigenen Schule. Moment, das will ich jetzt aber hören. Also, dann ja, hätte ich ja auch später Abi machen sollen.
Ich habe die Geschichte wirklich schon so oft erzählt. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Weißt du das nicht? Das war da ja damals so eine Diskussionsreihe bei uns, wo auch die ganzen Bundestagskandidatinnen da waren, die Direktkandidatinnen.
Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich da noch da war.
Nein, warst du nicht.
Nee, ich glaube, da warst du nicht mehr da. Ich aber war etc.
EZ und ich haben die Podiumsdiskussion moderiert, die später stattfinden sollte. Und davor war halt dieses Speed-Dating-Ding, was Herr Kabisch immer gerne macht, wo dann halt SchülerInnen immer hingehen können und Fragen stellen können. Und dann hat halt der eine Typ, der war nicht der Kandidat, sondern der Typ, der mit ihm da war, hat dann halt irgendwelchen Siebtklässlerinnen erzählt, dass es den Klimawandel nicht gibt, woraufhin ich dann halt mit ihm angefangen habe zu reden. Und dieser Mensch hat mich wirklich so angeschrien, er hat mir wirklich ins Gesicht gespuckt, weil die Maske halt auch unterm King hin. Und dann ist
er zu Herrn Kabisch. War das dein SPD-Freund oder jemand ganz anderes?
Das war jemand anderes, okay. Der hatte nichts mit der SPD zu tun. Und dann ist er zu Herr Kabisch hin und meinte, wie gesagt, er wird sich hier nicht mehr aufhalten, wenn ich jetzt nicht von der Veranstaltung entfernt werde und das ist ein respektloses Verhalten ist, was ich hier an den Tag lege. Übrigens, ein anderer Junge hat mit mir mitdiskutiert, der hat keinen Ärger bekommen von ihm.
Das, ja.
Weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ich wurde nicht entfernt und durfte dann am Ende auch moderieren, von daher ist es da gescheitert. Oh,
was für eine Genugtuung.
Ja, ich habe so gelacht. Ich hab und
wo
so
war das?
Gelacht.
Wo war das? Das
war bei uns in der Schule.
Toll.
Also jemanden von der eigenen Schule entfernen zu wollen, muss man auch erstmal bringen.
Ja, zumal alle um dich herum ja geklatscht haben. Also deine Position, die du vertreten hast, die und wie du argumentiert hast vor allen Dingen. Ich glaube, das war das Legendäre an der ganzen Geschichte. Gut, Hans, du hast noch eine Ergänzung. Du wartest schon die ganze Zeit.
Ich habe jetzt erst eine aktuelle Nachfrage, weil du ja gesagt hast, der hat gesagt, wenn die nicht entfernt wird, gehe ich. Du bist ja nicht entfernt worden, hast dich nicht entfernt. Ist er denn dann gegangen?
Nee, er saß tatsächlich noch im Publikum. Ich habe dann zu ihm gesagt, also wenn jemand Hausrecht hat, haben wir das. Und dann müssen eher sie gehen, als dass sie geht. Und wie richtig schon JS festgestellt hat, ich glaube, das Schlimmste für ihn war, dass dann JS noch auf der Bühne saß und die Veranstaltung wurde ja nochmal zwei Tage später für die BürgerInnen wiederholt. Und da saß sie auch wieder auf der Bühne als Moderatorin. Insofern, ich glaube, das war ihm schon genug ein Dorn im Auge.
Ich habe mich dann auch noch angemeckert.
Nur ich sag ja, wenn einer sagt, wenn die nicht geht, dann gehe ich und dann doch bleibt, das ist dann dicke Backen machen und nicht pfeifen können. Das wollte ich nur noch geklärt haben.
Das ist ein gutes Zitat, das kannst du nächstes Mal bringen, wenn ich jemand wieder an muss.
Ja, ich möchte eine ganz dringende Leseempfehlung geben. Unglaublich viele der Aspekte, die wir jetzt in unterschiedlicher Weise hier diskutieren, Erosion, Radikalisierung, Gewaltneigung, Respektlosigkeit, sind auf der Ebene von Strukturen und Ursachen wunderbar analysiert worden in einem Buch, das für mich persönlich das wichtigste sozialwissenschaftlich-politische Buch des vergangenen Jahres ist. Das heißt, gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus, hört sich kompliziert an, ist aber wunderbar zu lesen von Oliver Nachtwey, einem der wichtigen deutschen Soziologen. Und da ist es, wunderbar. Ja, und Caroline.
Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Vater tatsächlich.
Ja,
sehr gutes Buch.
Ja, es ist aus zwei Gründen wirklich, wirklich für jeden eine unbedingte Leseempfehlung. Die haben ihre Untersuchung, nämlich was führt zu solchen Strukturen, festgemacht und belegt durch eine Reihe von Interviews, die sie mit Querdenkerinnen und Querdenkern geführt haben. Und das, also allein was da an, ich sag's jetzt mal, Material drin ist, das sind genau die Geschichten, Hajo, wie du sie erzählt hast, dass im Bekanntenkreis auf einmal Leute kippen und so weiter. Das ist da dutzendfach sehr plastisch, sehr präzise beschrieben. Das ist der eine Nutzen des Buches. Was es aber für mich zu einem aufregenden Buch macht, ist, dass die beiden Autoren in einer Mischung von Soziologie, Ökonomie und Sozialpsychologie analysiert haben, wie das, was uns jetzt auf einmal in dieser multiplen Krisensituation überfällt, tatsächlich einen Wurzelgrund hat, eine historische Ursache, die im Grunde im Verlauf der politischen, ökonomischen letzten 50, 60 Jahre basiert. Also was wir jetzt sehen, das sind Erscheinungen, die nicht einfach heiter vom Himmel gefallen sind, sondern die nicht zwangsläufige, aber nachvollziehbare Resultate von gesellschaftlichen Entwicklung sind, die man ein halbes Jahrhundert zurückvollziehen kann. Und wer immer das Gefühl hat, ich begreife jetzt gar nicht, warum diese Leute so sind und was hier passiert ist, Wer dieses, und zwar egal, ob das jetzt Reichsbürger sind oder ob das Querdenker sind oder ob das vielleicht auch Silvester-Randalierer sind, ganz viel Erklärung, strukturelle Erklärung für das, was dahinter steckt, findet sich in diesem Buch. Das liefert dann natürlich bedauerlicherweise, ist ja klar, keine Rezepte, wie machen wir jetzt alles besser, aber es liefert eine Analyse und das ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt dran gehen kann und sagen, so, was können und was müssen wir tun, damit sich das nicht ewig so fortsetzt.
Aber Hans, da habe ich eine Rückfrage.
Ja.
Der Titel ist ja vielversprechend und du hast selbst drei Dimensionen genannt. Das Ökonomische und das Wort gekränkte Freiheit. Das heißt, es gibt Kränkungen. Kränkungen sind oft persönlich, sind sogar narzisstisch dann noch verstärkt. Aber sie sind auch gesellschaftlich.
Ja.
So, und da ist dann auch womöglich die Antwortperspektive. Sie ist individuell, soweit man kann, Kränkungen zu reduzieren. Und sie ist gesellschaftlich Bedingung für Kränkungen und Leid und Unterdrückung und soziale Misere abzubauen. Es ist ein linkes soziales Programm, was sich daraus, so kenne ich den Nachbar aus früheren Sachen.
Ergibt. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich will das gar nicht weiter vertiefen, weil ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen jetzt neugierig werden und sagen, oh, da gucke ich mal rein. Aber du hast völlig recht. Es ist, und für diejenigen, die sozusagen die Frankfurter Schule, sozusagen die kritische Sozialwissenschaft, die sich noch im Nationalsozialismus eigentlich entwickelt hatte, im Versuch, den zu verstehen und ihn zu bekämpfen, der dann nach dem Krieg sich weiterentwickelt hat, in den USA, in Exil und dann eben später in Frankfurt. Also die kritische Theorie. Oliver Nachtwey ist eigentlich, finde ich, der bedeutendste Vertreter der vierten Generation der kritischen Theorie. Und in diesem Buch wendet er das an, was man von Fromm, Marcuse, Horkheimer, wen immer man da nennen will, den wirklich bedeutenden Vordenkern der kritischen Theorie, der kritischen Sozialwissenschaft lernen kann. Und deswegen ist das ein tolles, aktuelles Buch, was aber historisch gut verwurzelt ist und was diese Verbindung zwischen, hast du völlig recht, zwischen Individuum und Gesellschaft herstellt. Die sind nicht getrennt, sondern Individuum ist Gesellschaft, wie Gesellschaft Individuum messen.
Ich habe eine Idee, wir lesen das und wir machen eine Diskussion dazu.
Sehr gerne.
Da müssen wir aber auch die AutorInnen dafür gewinnen, dabei zu sein. Ich glaube, dann macht es nur Sinn und der liebe Herr Nachtwey verweigert sich den immer gerne.
Mit dem lieben Herrn Nachtwey gibt es ein vor ungefähr 2 Monaten aufgenommenes Jung und Naiv-Interview mit ihm alleine, in dem dieses Buch eine große Rolle spielt.
Ja, ich finde aber nicht so tiefgründig, wie es hätte sein können, Hans. So ehrlich muss ich sein, wenn man das Buch gelesen hat. Ich habe es auch gelesen. Also große Leseempfehlung. Gut, jetzt RB und JS zum Abschluss.
Ich möchte jetzt irgendwie nicht den thematischen Buch nochmal führen, aber nochmal kurz zurückzukommen zu der AfD-Mann-Sache da. Warum war er bei der Podiumsdiskussion nicht auf der Bühne? Wurde er da nicht generell nicht eingeplant oder hat er sich da
einfach verweigert? Er war nicht der Direktkandidat.
Das war der kleine Lakai von ihm.
Unterstützer von whatever his name was, I don't care. Er wurde nicht gewählt, er ist irrelevant, er ist in einer faschistischen Partei, er ist einfach nur. Ja,
okay,
ich möchte ganz kurz noch einmal den Appell von Hans unterstützen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Wie gesagt, ich habe es zu Weihnachten bekommen, ich habe es erst geschafft, ein bisschen was zu lesen, weil Jurastudium ist genug zu lesen. Danke an meine ganzen Profs, die der Meinung sind, in Grundlagenfächern 30 Seiten jede Woche aufgeben zu müssen. Wirklich mega nice von euch. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und auch eben sehr, sehr interessant, dass man diese Perspektive nimmt, dass man eben auch QuerdenkerInnen interviewt hat. Und es wird auch auf sehr, sehr interessante Quellen verwiesen, wie ich finde. Es gibt einen riesigen Anhang an Quellen, die auch alle sehr, sehr interessant sind.
Ja, völlig richtig. Gut, Herr Funke, jetzt haben wir Sie ganz lange überstrapaziert. Vielleicht als Schlusspunkt, wir könnten noch viele Aspekte, glaube ich, besprechen. Bietet sich ja auch in irgendeiner Form mal für eine Fortsetzung an, wenn ein anderer Aspekt hoffentlich nicht aufgetaucht ist. Aber gut. Schlussfrage, Herr Funke, wenn meine Lieblingsfrage, wenn morgen die Bundesregierung Sie fragen würde, was ist Ihr Top Top-Tipp? Was müssten wir tun, um Rechtsextremismus stärker zu bekämpfen? Welchen Top-Tipp würden Sie dem Bundesministerium, in dem Fall dem Innenministerium sehr wahrscheinlich, geben?
Selbst kompetent zu sein, die Sachen zu machen im Sinne der Demokratie, effizient zu sein und nicht zu labern und klare Kante, wenn es Rassismus gibt.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Herr Funke, dass Sie heute bei uns dabei waren und sich Zeit genommen haben und mit uns hier viele Minuten ausgeharrt haben. Herzlichen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ich glaube, das können wir zurückgeben. Und wie gesagt, gleich ist die Chance für einen Ansatz dann nochmal da fortzusetzen an der Stelle. Danke, Herr Funke. Ja, und damit sind wir quasi inhaltlich quasi soweit durch. Dankeschön. Und kommen quasi an die letzten kleinen Schlussankündigungen. Erstmal herzlichen Dank für alles das, was an Feedback zur letzten Folge kam. Es war weniger als sonst was, aber glaube ich auch einfach am Jahreswechsel liegt. An den Hörerzahlen liegt es jedenfalls nicht. Wir haben zum Ende wie immer ja jetzt einen Spendenwunsch. Also wir haben uns ja entschieden, wenn jemand von euch sagt, er möchte das hier unterstützen, dann bitte an karikative Stiftungen. Und in diesem Jahr, in diesem Monat haben wir uns entschieden, oder es gab verschiedene Diskussionen, wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, eine Stiftung zu nehmen, die auch irgendwie den Bezug zu Afrika hat und zu afrikanischen Ländern. Und in dem Fall die Never So British Stiftung. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Sie setzen sich vor allen Dingen für Brunnenbau und vor Ort Hilfe ein. Und das Schöne an dieser Stiftung ist, dass da steht ja der Fußballspieler Neven Subotic, dass der mit seinem Namen und mit all dem, was er verkörpert, diese Stiftung quasi trägt und das nicht bloß ein Steuersparmodell für ihn ist, sondern viel, viel mehr. Das ist ja sein Lebensinhalt geworden. Und zum Schluss noch ein kleiner Rant von mir. Also ich bin der Letzte, der immer gegen alles austeilt, aber ich möchte hier mal eine Kritik laut werden, die mich sehr, sehr geärgert hat. Denn man hat, glaube ich, in diesem Podcast schon mal mitbekommen, dass ich vielerlei politische Aktionen rechts und links plane. Und in diesem Jahr versucht habe oder versuche eigentlich, einen Tag wieder zur Umweltpolitik zu veranstalten. Das ist jetzt, jährlich vor 2 Jahren war das letzte Mal. Und ich natürlich versucht habe, dafür politische Parteien zu gewinnen. Klar. Und diesmal vor allen Dingen auf Bundesebene begonnen habe und dachte, Mensch, gucke ich mal, wann ist da entsprechend Zeit für? Wann bietet sich das an? Wann haben die quasi keine Woche, wo sie im Bundestag sein müssen? Und ich dafür nur Absagen bekommen habe. Und nicht nur von einem, sondern von allen. Ich auf Landesebene gegangen bin und die Situation dann ganz ähnlich aussah. Und ich ehrlich gesagt meinen Frust darüber hier nochmal deutlich machen möchte, weil mich das persönlich sehr enttäuscht hat, aber vor allen Dingen auch allgemein enttäuscht hat, dass man nicht in der Lage war, sich, und ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt nur von den klimapolitischen Sprechern, sondern generell keine Zeit dafür nehmen möchte, mit SchülerInnen über aktuelle Klimapolitik zu sprechen. Und das ist ein Sinnbild. Und da reden wir nicht nur von den, sag ich mal, ja, Parteien, die man vielleicht so in den Fokus rückt, eher kritisch dazu zu sein, sondern auch die Vorreiter, zumindest die als Vorreiter sich verstehen, sind da sehr kritisch. Also hier deutliche Kritik, ich wollte es nur mal gesagt haben, ärgert mich sehr, sehr und weiß nicht, ob das beispielhaft sein soll für eine moderne Klimapolitik. Ja, und dann zum Schluss natürlich der allgemeine Hinweis, denkt daran, Spotify ganz, ganz böse. Und bei unserem Feedback-System denkt auch nochmal daran, dass ihr mittlerweile jedem unserer TeilnehmerInnen selber ein Feedback schicken könnt, kürzel@erg-werder.de und allgemeines Feedback wie immer an podcast@erg-werder.de. Ja, und zum Schluss geht der Wunsch Dank an Hans, wie immer. Hans, schön, dass du da warst.
Ja, hat mir wieder Spaß gemacht.
Freut mich.
Wie immer.
Mit neuen Knie spricht es sich noch besser. Und ja, dann zum Schluss gebe ich an JS, meine ich natürlich.
War das jetzt gerade Absicht oder?
Das war natürlich ein Scherz. Das war ein Scherz. Komm bitte.
Okay, gut. Das Witzige ist ja, dass mein zweiter Vorname mit L anfängt. Was an der Stelle vielleicht ganz passend ist, was meine Eltern sich da gedacht haben. Ich wollte nur noch mal Gruß an alle meine liberalen Freundinnen rausschicken. Schickt mir gerne eure E-Mails, ich freue mich drauf.
Ja, es gab sogar die Kritik, dass du in der Jahresrückblicksfolge, also Kritik, ich habe es nur für einen gehört, sogar zu nett warst zu dem FDPler.
Das ist ganz einfach zu begründen. Ich möchte ja auch, dass wir als Jugendorganisation gut zusammenarbeiten können. Und ich kann schlecht den Sprecher der FDP Brandenburg in Grund und Boden beleidigen, weil es gibt schon eine gewisse demokratische Front, die wir als Jugendparteien brauchen. Und wenn ich da als Vertreterin im weitesten Sinne von Jusos Brandenburg auftrete, dann kann ich das nicht machen. Und außerdem, man muss sich ja auch nicht persönlich beleidigen, um sich politisch auseinanderzusetzen. Persönliche Beleidigung spare ich mir für Rechtsaußen auf.
Ich glaube, so war es auch nicht gemeint, aber danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Sehr schön, dann hören wir uns regulär wieder im nächsten Monat wieder mit dem Beginn unserer neuen Reihe. Wir wollen auf die Ampelkoalition gucken und die Erfolge oder Misserfolge quasi. Und dann schauen wir mal, was daneben noch für uns als Themen so aufkommen. Ins Outro verabschiede ich euch heute mal mit ein bisschen anderen Spot. Denn ihr habt vielleicht mitbekommen, die Sesamstraße hatte Geburtstag. Und die haben, finde ich, eine ganz nette Geschichte gemacht. Die waren nämlich in den Tagesthemen und haben da quasi mitmoderiert. Ich habe mal nur so zwei, drei Highlights zusammengeschnitten. Achtet mal vor allen Dingen aufs Ende, wie sie sich quasi verabschieden. Das fand ich mit am witzigsten. Den Clip findet man auch bei YouTube. Ist so ein kleiner, amüsanter Start ins Jahr. Wir wollen ja alle mit Glück und Freude in das neue Jahr starten. Und vielleicht passt das dazu. Wir hören uns im Februar wieder. Bleibt politisch und dann bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast. Ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
So, und ich freue mich natürlich ganz besonders heute über unsere wunderbaren Gäste. Willkommen, Ernie und Bert.
Oh, hallo Karen, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wie toll. Geht's dir? Guck mal, Bert, du hast dich ja sogar richtig schick gemacht.
Ja, ich dachte mir, wenn wir schon bei den Tagesthemen sind, dann mache ich mich auch schick.
Ja, tolle Krawatte, Bert.
Ja. Du weißt aber, dass man hier in diesem Studio nicht mehr unbedingt Krawatte tragen muss, ne? Also das...
Ehrlich?
Nee, aber mich interessiert natürlich am allermeisten, wie ist denn das für euch so nach 50 Jahren? Och, könnt ihr es noch miteinander aushalten?
Ja, ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre.
Ich auch.
Das ist jetzt ein bisschen. Ihr habt euch so viel gezofft.
Nein, das waren Meinungsverschiedenheiten. Ich war der Meinung, wir müssen jetzt schlafen und Ernie war der Meinung, er muss jetzt Schlagzeug spielen.
Ja, oder auf einem Bein hüpfen.
Ja, oder Trompete spielen.
Oder Waldhorn.
Und du hast das ganz toll gefunden immer, ne?
Ich konnte nicht schlafen, Ernie.
Ja, ich danach schon. So, Bert, hast du gesehen? Schön stramm muss er sitzen.
Das ist viel zu warm.
Ernie, wir sind wieder im Fernsehen. Die Sendung ist zu Ende und wir müssen noch Tschüss sagen.
Oh, schon zu Ende?
Ja, guck mal, hier, da in die Kamera. Sollen wir einmal winken?
Ja,
tschüss. Und wink mal, Robi.
Ich muss jetzt hier sauber machen. Sie können sich mal nützlich machen. Hier, halten Sie das mal, Frau Zamperoni.
Soll ein bisschen putzen hier? Guck mal, Bert, hilf mir mal.
Oh ja, Bert kann sehr gut putzen.
Kannst du hier mal, guck mal, hier ist ein bisschen dreckig. Putz mal so ein bisschen.
Das wird eine saubere Sendung. Das ist wirklich schön. Tschüss. Wir sollten öfter vorbeikommen, finde ich.